Hallo Stella.
Hallo Christian.
Wie geht's dir?
Ganz okay.
Ganz okay.
Müde. Ich bin voll im Nachmittagstief, leider.
Wir sind wieder in unserem Rhythmus drin, nachdem ich das letzte Mal Rücken hatte.
Ja, geht's dir eigentlich gut?
Ich habe keinen Rücken mehr.
Sehr gut. Hast du trainiert?
Ich habe keine blöden Pakete mehr durch die Gegend geschleppt.
Das ist schon mal ein Ansatz.
Was ich auch nie wieder machen werde.
Ja, gut, gut. Gesundheit ist auch schon ein bisschen heute unser Thema, oder?
Gesundheit?
Latent.
Ja.
Über die Ernährung
zum Beispiel. Werden wir feststellen. Ja, wir können auch einfach mal alle unsere WWchen dann heute mal rauspacken und mal gucken, was draus wird.
Don't open that door. Ach ja, heute ist ein bisschen anders alles. Erstmal habe ich heute den Tagesspruch dabei.
Ja.
Der passt nicht so ganz, aber auch ein bisschen. Und das ist das Closeste, was ich thematisch gefunden habe, zu dem, worüber wir heute reden. Er heißt, an apple a day keeps the doctor away.
Ja.
Ja. Ich glaube, das gibt auch keinen Ursprung dazu.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Gibt es da einen Ursprung? Gibt es da einen Urheber, Urheberin?
Nee.
Ich glaube, kein
Doktor. Ich glaube, es ist ein Bonmot. Sagt man das so? Ja?
Ja. Ich sag jetzt ja.
Okay. Wir sind so intellektuell. Damit.
Kannst du mir alles erzählen.
Damit starten wir los, würde ich sagen.
Ja, willkommen bei Steilzeit.
Und damit auch willkommen, Emma Jason Lüttke. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung vor allem. Ich freue mich total.
Super. Wir haben vorab, bevor wir hier alles hochgefahren haben, schon festgestellt, dass wir hier mit einem absoluten Profi sitzen. Emma, du bist nämlich Radiomensch. Auch.
Auch, ja. Also Radiomensch tatsächlich erst kürzlich wieder, also früher mal so nach der Schule so ein bisschen und dann lange, lange Jahrzehnte, oh Gott, jetzt klingt wieder so, als wäre ich so alt, lange Jahrzehnte nicht, aber jetzt kürzlich bin ich hier im wunderbaren Rüsselsheim bei Radio Rüsselsheim zugange.
Sehr cool. Das ist nämlich auch, du bist nicht hauptberuflich Radiomoderator, aber du kennst dich aus, also der Kopfhörer ist dir nicht fremd und das Mikrofon vor der Nase auch nicht. Aber der Hauptgrund, warum du eigentlich hier bist, ist dann das Thema, worüber du beim Radio jetzt seit neuestem sprichst, korrekt? Warum bist du denn hier?
Ich bin hier, weil ich bei Radio Rüsselsheim eine wunderbare Sendung mache, die sich Radiogemüse nennt. Die Herleitung dazu, man sagt ja von Radiomoderatoren, dass sie ein Radiogesicht haben und deshalb nicht im Fernsehen sind. Und das Gemüse, über das ich da spreche, von der solidarischen Landwirtschaft hier aus Rüsselsheim, ist halt auch nicht so schön, aber sehr gehaltvoll. Und da haben wir dann halt irgendwie gesagt, das ist ja dann quasi Radiogemüse. Und da habe ich so gedacht, hey, das ist doch eigentlich ein ziemlich cooler Titel, das behalte ich mal einfach so im Hinterkopf. Und als ich dann gefragt wurde, ob ich eine Sendung machen möchte bei Radio Rüsselsheim, habe ich gesagt, okay, die kann dann natürlich nur Radiogemüse heißen.
Schön. Und da sprichst du, wie muss man sich das vorstellen? Worüber sprichst du da? Sprichst du da nur über Gemüse? Gibt es auch Musik?
Ich spreche über Gemüse, ich spreche über die solidarische Landwirtschaft, ich spreche aber auch über Themen, die mir irgendwie gerade wichtig sind. Und ja, es gibt Musik. Ich habe da das Schöne, ich habe überhaupt keine Vorgaben da. Also ich kann da im Grunde genommen machen, was ich will. Ich könnte 2 Stunden lang irgendwie Marschmusik spielen und es wird irgendwie, glaube ich, keinen stören. Aber nein, ich habe gesagt, ich möchte schöne Musik spielen. Ich möchte Sachen spielen, die man vielleicht auch im Radio jetzt nicht irgendwie alltäglich hört. Und ich möchte vor allem, das war mir total wichtig, ich möchte vor allen Dingen möglichst viel von Vinyl spielen. Mhm. Da stehen halt 2 Plattenspieler im Studio rum, die ich irgendwie auch erstmal vom Staub befreien musste, weil sie irgendwie so gut wie nie benutzt werden, heutzutage im Radio. Und mit denen tobe ich mich da halt aus. Ich gehe dann halt irgendwie so vor jeder Sendung mal in den Keller und gucke meine Plattensammlung so durch und überlege mir irgendwie so ein grobes Motto, was ich irgendwie spielen möchte, suche mir dazu Platten raus und die spiele ich dann.
Sau cool. Also du bist ein richtiger Vinyl-Enthusiast.
Ich bin eigentlich gar nicht so der Vinyl-Enthusiast. Also ich laufe irgendwie nicht rum und bin die ganze Zeit dabei, mir irgendwie ganz neue Hüllen irgendwie zu kaufen und habe alle meine Platten in Folie und packe sie irgendwie jeden Tag in die Waschmaschine oder sowas. Bin ich eigentlich gar nicht mal so sehr. Aber ich habe halt seit ganz langer Zeit halt die Platten, die ich irgendwie dann jetzt so von Umzug zu Umzug mitgeschleppt habe und habe jetzt gedacht, boah, das ist jetzt echt mal eine Gelegenheit, die immer wieder auszupacken.
Krass, also ich finde, wer eine Sammlung hat, ist schon, würde ich schon eher als Enthusiast bezeichnen, wer im Keller eine mehrere Platten hat, ja, die man gut, durchgucken kann, um eine Radiosendung zu gestalten.
Das ja, schon ja, das schon. Aber bist du auch so einer, der dann Flohmärkte noch abklappert und immer dann schaut, hat jemand eine Kiste stehen mit Platten? Und
also bisher noch nicht, aber tatsächlich muss ich gestehen, dass in, ich glaube, 2 Wochen in Darmstadt ein Schallplattenflohmarkt ist, wo ja. ich mal hingehen werde. Also da ist schon so ein bisschen jetzt ja, so der Ehrgeiz gekitzelt worden irgendwie, dass man da halt mal so ein bisschen schaut, vielleicht so, ob man die eine oder andere Platte findet, die man ganz toll findet und die man vielleicht gerne hätte. Und ja, ich will da einfach mal gucken.
Ist natürlich auch eine gute Zeit, ne? Das ist so krass wieder da, Plattengedöns. Mhm. Ich ärgere mich fast, dass ich keinen habe, keinen Plattenspieler. Weil ich, also schon, also viele Freunde von mir haben das jetzt wieder und viele, viele Künstlerinnen und Künstler bieten ja jetzt auch so Special Editions an und pressen ihre neuen Releases irgendwie auch als Vinyl und als Limited Edition und bunt und keine Ahnung wie.
Es ist halt auch Trend. Also ich habe jetzt gerade irgendwie gestern im Newsletter gelesen, dass in den USA tatsächlich jetzt Vinyl auch erstmalig mehr Verkäufe hat als CD. Also das ist tatsächlich
Das ist irre. Total irre.
Ja, ich erinnere mich noch, so als dann die CD kam und oh, ein digitaler Sound und total cool und du hörst jedes Detail und so. Ja, ist auch so, aber da ist irgendwie so ein bisschen die Wärme verloren gegangen. Mhm. Und so eine Schallplatte, also allein schon so, dass das Gefühl halt, dass die rauszuholen und dann halt dieses ja flächig sehr große Cover halt auch zu haben, wo dann Geschichten draufstehen und die Texte sind drauf und ein cooles Foto und so und dann packst du halt die Platte aus und guckst halt erstmal ein bisschen Staub wegmachen und dann legst du sie auf den Plattenteller und es knistert und sowas. Das ist halt einfach viel geiler als irgendwie so eine CD irgendwo reinstecken.
Das oder, ist eine krassere Sinnessterfahrung. So.
Ja, genau. Ja. Du hast eine Beziehung.
Es ist noch Handwerk.
Ja, genau.
Und was man sich auch mal fragen kann, was war denn die letzte CD, die du gekauft hast? Also ich muss jetzt nämlich überlegen. So, stimmt, zu dieser Frage, warum gehen CD-Verkäufe zurück und Vinyl hoch? Weil ich glaube, die letzte, die ich geholt habe, war vor 3 Jahren. Kodaline. Aber
vor
dann auch
3 Jahren? Christian! Ja. Da wurden noch CDs hergestellt.
Da wurden noch CDs. Das muss ich dazu sagen. Das ist auch so ein bisschen, wofür ich mich dann aus heutiger Sicht vielleicht ein bisschen schäme. Ich habe mir dann immer CDs bei Amazon bestellt. Aber auch nur, weil du dann zu der CD immer noch den MP3-Download gekriegt hast.
Oh mein Gott.
Das heißt, CD hat nie irgendwie ein Kassettendecken, CD-Laufwerk oder ähnliches gesehen.
Also ja, Musik hat ich habe Musik schon irgendwie auf alle möglichen Arten irgendwie erfahren so und ich weiß noch diese räudigen Zeiten, wo man das irgendwie illegal irgendwo runtergeladen hat und dann auf einen MP3-Player gezogen hat, wo dann manchmal, wenn man so einen tollen hatte, zu meiner Zeit gab es dann noch keine iPods, dann hatte man so einen kleinen, wie so einen würstchenförmigen Plastikdöngel und dann den musste man dann in den PC reinstecken und dann auf diesem Mini-Mini-Display sind so die Lieder dann so gelaufen in einer unendlich schlechten Qualität. Aber ich hatte auch noch einen Walkman und so einen CD-Player, so einen portablen, wo man so Anti-Schock einstellen konnte, dass wenn man im Auto über so einen Dutz gefahren ist, dass es nicht springt. Und also ich glaube, heute nimmt man sich einfach, das ist auch irgendwie, glaube ich, ein Entschleunigungsding.
Ja, man ist, glaube ich, so, es gibt, finde ich, tatsächlich 2 Arten von Musikgenuss, in Anführungszeichen, von Musikkonsum irgendwo. Es gibt halt zum einen, dass man halt das Radio laufen lässt und halt ansonsten irgendwie, wenn ich die vielen Teenies und Twents und sowas sehe, die halt alle ohne Stöpsel im Ohr irgendwie gar nicht denkbar sind, glaube ich, die aber, glaube ich, tatsächlich die Musik halt einfach nur so als Untermalung irgendwie konsumieren. Mhm. Und dann gibt es halt eben das Gegenmodell, dass man halt wirklich sagt, okay, ich setze mich jetzt auf die Couch, mach's mir gemütlich, irgendwie mach eine Kerze an, was auch immer und höre dann einfach, ich höre Musik, ich höre mir tatsächlich ein Werk an. Und das geht mit Vinyl irgendwie nochmal sehr viel besser. Das zelebriere ich irgendwie doch nochmal mehr als irgendwie eine CD reinschieben oder so. Und ich muss auch, also ich stelle auch fest, dass ich so diese Streaming-Geschichte, die spielt bei mir so gut wie gar keine Rolle. Also ich meine, ich habe auch einen Apple Music-Account und sowas, aber ich benutze es eigentlich ganz selten. So einmal im Monat höre ich mir mal irgendwas an, wenn ich mir gerade denke, ach Mensch, komm hier, das Lied hat mir gefallen, ich will mal die Band irgendwie kennenlernen, aber ansonsten, ich benutze es nicht.
Jetzt haben wir so viel über Musik geredet, jetzt müssen wir eigentlich direkt mal unsere normale Reihenfolge ein bisschen umkehren, würde ich sagen. Es ist dir wie so vielen Gästen und Gästinnen schwergefallen. Aber du hast dich tatsächlich für einen Lieblingssong, besten Song der Welt, entschieden.
Ja, es ist mir so unglaublich schwer gefallen. Also das ist tatsächlich, also ich glaube, das ist eine Frage, die darfst du halt Musikenthusiasten auch nicht stellen. Ja, weil da hat man dann sofort, also ich habe dann sofort 20, 30 Songs irgendwie gehabt, wo ich gedacht habe, boah, die sind eigentlich ziemlich cool. Und gibt es wirklich einen Song, wo man sagen kann, der steht nochmal über den anderen? Und also da habe ich dann halt tatsächlich irgendwie so aus der Hüfte raus gesagt, ABC, The Look of Love, weil das für mich, also das war so damals 82, 83 eine Riesenerfahrung, ABC zu erleben, die anders waren zu der Zeit, die schon natürlich so diesem ganzen Euromantic-Thema und sowas irgendwo schon entsprangen, aber sie waren anders. Sie hatten, das ist ja auch für dich was Schönes, Stella, sie hatten halt auch Streicher dabei irgendwie. Und ich erinnere mich tatsächlich an die Tournee damals, da waren die in Berlin im Metropol und ich war halt dabei und da waren sie halt live auf der Bühne irgendwie mit vier Streicherinnen und das war halt total krass. Und sie erzählen so unheimlich tolle Geschichten einfach in ihren Songs. Und deshalb ist das für mich schon so, jetzt so spontan gesagt, war das doch für mich einfach so der beste Song der Welt.
Das ist auch ein Banger-Song, muss man echt sagen. Also ich finde das ein cooler Song. Ich bin ordentlich am Struggeln, noch andere Songs von der Band mir vor Ohren zu führen. Hatten die noch großartig anderen?
Ja, also das erste Album war eigentlich voller wirklich großartiger Songs. Poison Arrow, das war die erste Single noch vor The Look of Love. Date Stamp war dabei. Das hat mich an der Band halt auch total fasziniert. Die waren halt auch in der Lage, mal so eben von einem Album zum anderen sich komplett nach links zu drehen und haben dann halt danach mit Beauty Step ein zweites Album gemacht, das eigentlich fast sogar noch besser ist, weil es halt total rockig und das knallt richtig. Und dann sind sie danach in so eine Disco-Phase irgendwie reingekommen. Also sie haben wirklich einen unheimlich großen Wandel in ihrer Musik und so ein ganz großes Spektrum. Und sie haben danach, also nie... Du kannst nach so einem Song, kannst du, glaube ich, auch, da hast du eigentlich keine Chance großartig, weil dann alle vergleichen jetzt jeden Song mit The Look of Love und das ist unfair und es ist auch nie wieder so richtig massiv was gewesen, aber sie sind immer noch im Geschäft, sie touren tatsächlich auch immer noch und sie sind großartig.
Das war auch, also ich habe bei den Songs, die immer hier vorgeschlagen werden, wenn es dann tatsächlich mal sowas 80s, 90s sind, wo ich immer wieder feststelle, ich kann mit den Titeln eigentlich nichts anfangen. Und wenn ich es dann irgendwie nochmal, ich höre es ja dann immer oder suche es ja bei Spotify und allen möglichen dann raus, um es in die Playlist zu packen, dann denke ich mir, klar, gut, natürlich ist es genau das Lied und das kennst du auch schon, weil es entweder im Radio hoch und runter gelaufen ist oder wenn man es auch über verschiedenste Wege mitbekommen hat. Bei dem Lied war es tatsächlich zum ersten Mal, ich habe es nur gelesen, habe es direkt im Kopf gehört. Mhm. Weil das, glaube ich, auch wirklich die einprägsamste Passage dann so dieses, wenn es immer im Refrain kommt, das ist auch, Stella tanzt schon wieder direkt dabei. Also genau dieses Gefühl. Also sehr schöner Song. Sehr, 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 sehr schön.
Ja, und also das die Band begleitet mich halt irgendwie tatsächlich wirklich schon. Ich habe sogar damals, also man muss ja dann immer wieder sagen, es waren halt die 80er, die Älteren unter den Zuhörern werden sich vielleicht noch irgendwie so dunkel erinnern. Da gab es halt dann auch einen ABC-Fanclub und da konnte man dann halt auch Mitglied werden, aber die waren halt in England und dann war halt erstmal das Thema, Mama, wie kriegen wir jetzt Geld überwiesen nach England und solche Geschichten. Und dann habe ich halt so einen Reisepass-Verschnitt irgendwie vom Fanclub auch bekommen. Und also es war total toll, das war...
Fanclubs, das ist auch so eine Kulturerinnerung quasi nur noch. Oder gibt es noch Fanclubs? Außer von Fußballvereinen?
Ich glaube, die dümpeln, wenn dann noch so.
Das war ein Riesending, Fanclubs.
Ja.
Ja, weil du warst halt damit deinen Stars halt nah. Ich meine, das ist ja heutzutage, wo halt eh jeder irgendwie einen Instagram-Account oder sonst was hat. Da bist du ja quasi, du kannst ja eigentlich deinen Idolen gar nicht mehr ausweichen. Du kriegst ja irgendwie in your face irgendwie alles, was sie machen, irgendwie, ich habe mir jetzt ein Hemd angezogen und das ist blau oder was auch immer. Du kriegst ja alles frontal von denen mit. Und das hast du natürlich, in der Zeit ging das ja gar nicht. Und da war halt dann natürlich so ein Fanclub, wo dann halt irgendwie regelmäßig per Post irgendwie ein Brief kam mit irgendwie, was macht die Band gerade so und Autogrammkarten. Ich weiß, das war toll.
Also ich war schon ziemlich erstaunt jetzt gerade, wie viel du über diese Band wusstest und über diese Alben und so. Und dann habe ich mich kurz gefragt, Weiß der über alle Bands dieser Zeit so viel? Also ich kann es mir gut vorstellen, ne? Also ich hatte so leichte Werner Reinke-Flashbacks so ein bisschen so.
Ja, ich meine, das ist natürlich halt, ne, Radioleute. Mhm. Also das, man hat natürlich die Beschäftigung mit der Musik. Und ich meine, es ist halt auch, mein Vater war freier Journalist und war aber auch in der Musikbranche tätig. Der war bei einer großen deutschen Plattenfirma, bei der Hansa, war er Promotion Manager für Boney M. unter anderem beispielsweise und für die Teens. Da habe ich jetzt gerade beim Stöbern in meinen Schallplatten irgendwie mal wieder gegrinst drüber. Das war halt so eine Band aus ein paar Berliner Jungs, die irgendwie so Sweet-ähnlichen, seichten Rock irgendwie gemacht haben. Hatten irgendwie auch 2, 3 kleinere Hits in Deutschland. Und dadurch, man kennt natürlich jede Menge Leute. Und wir haben, das wird auch tatsächlich nochmal demnächst auch ein Thema im Radio auch sein. Ich habe halt gewohnt in einem Haus mit meinen Eltern in Berlin, in der Katharinenstraße. Da hat halt Gunter Gabriel gewohnt in der Wohnung über uns.
What?
Und Stefan Waggershausen, so ein deutscher Chansonnier, der hat 3 Stockwerke über uns gewohnt. Und also ich bin halt mit Musik und auch mit Musikern aufgewachsen. Und da hast du einfach einen ganz anderen Bezug. Und dann ist natürlich halt auch so das viel Radio hören. Und man hat ja auch damals eben auch wieder kein Internet gehabt, um halt zu recherchieren über seine Stars. Und da hat man sich natürlich alles gemerkt, was man so aufgeschnappt hat. Und ich denke mal, da ist halt einfach viel von hängen geblieben. Unwichtige Sachen kann ich mir halt super gut merken und kann deshalb halt natürlich auch Geschichten erzählen, halt auch jetzt in der Sendung halt einfach, wo ich dann auch über die Songs, die ich spiele, halt auch mal was erzähle.
Das ist total super.
Man muss nur einen Weg finden, mit dem Wissen, was man sich gemerkt hat, wenn es im ersten Moment unnütz erscheint, einfach irgendwie was draus zu machen. Jetzt machst du Radio und
genau.
Also es passt perfekt.
Das ist das Ventil, was ich da halt irgendwie für habe. Und Zelda, du hast es halt auch gerade gesagt mit Werner Reinke. Ich meine, der Mann ist natürlich auch einfach ein Idol. Ja, das ist halt die Art und Weise, wie er Radio macht, wie er mit Künstlern umgeht, wen er halt auch alles kennt. Und ich meine, der kennt ja auch jeden Song und kann zu allem eine Geschichte erzählen. Und das finde ich halt natürlich auch toll. Und ich würde mich natürlich nie im Leben mit ihm vergleichen wollen, aber das ist so eine Art von Radio, die ich halt einfach toll finde. Und das versuche ich auch so ein bisschen irgendwie, ja, rüberzubringen, dass halt auch irgendwie, wenn die Sendung zu Ende ist, ist auch das letzte Lied zu Ende. Und halt, es muss nicht irgendwie nochmal Wartemusik gespielt werden, weil die Songs irgendwie zu kurz waren oder sonst irgendwas, oder es muss ausgeblendet werden. Das will ich halt auch alles nicht machen.
Ich habe vor der Sendung, jetzt bin ich hier schon voll im Sprechen.
Ja, ja.
Vor der Aufnahme habe ich zu Christian gesagt, ich weiß echt wenig über den Elmar. Und it shows. Also ich bin richtig geflasht. Das heißt, um jetzt auch gleich, ich will eigentlich die ganze Zeit über Gemüse reden, aber ich komme nicht dazu. Aber mich interessiert jetzt noch, du kommst gar nicht aus Rüsselsheim.
Nee.
Du kommst aus Berlin?
Ich bin in Hamburg geboren, bin aber in Berlin aufgewachsen, größtenteils, in Klammern West. Und bin seit 92 im Rhein-Main-Gebiet und ich wohne tatsächlich erst, darf ich das hier überhaupt sagen, seit etwas über 2 Jahren in Rüsselsheim. Ja. Ich hab davor 6 Jahre in Nauheim gelebt. Ich weiß nicht, ob es das besser macht oder schlechter.
Okay, das wollte ich nochmal kurz geklärt haben, weil ich habe mich beim Recherchieren und beim Durchsehen deines Fragebogens kurz gefragt, ist der überhaupt Rüsselsheimer? Was ja keine Voraussetzung ist, um hier zu sein, aber
Gott sei Dank.
Habe ich mich so ein bisschen. Ich war völlig verunsichert. Ja.
Jetzt weiß man, wie es mir geht. Hier sitzen sehr häufig Leute, die ich überhaupt nicht kenne. So namentlich. Oder irgendwie so grob, was wir machen. Und dann sitzt man hier zum ersten Mal und dann.
Das stimmt.
Willkommen in meiner Welt.
Manchmal schicke ich dir vorab noch so Zeitungsartikel, weil ich die vor Ewigkeiten mal gemacht habe über die Leute, die hier sitzen. Aber über dich habe ich noch keinen Zeitungsartikel gemacht, deswegen ist es auch für mich heute
eigentlich. Deswegen improvisiere ich eigentlich jede Folge durch. Es sei denn, ich bringe mal einen Gast mit, was nur einmal passiert ist.
Ich finde, das muss mal wieder passieren.
Das muss mal wieder passieren. Ja. Jetzt muss ich halt Leute finden, die du nicht kennst, aber ich schon. Und da fängt die Schwierigkeit an.
Ich schwöre, das gibt's.
Ja, aber das ist natürlich halt auch so das Thema, dass du natürlich als Zeitungsmensch halt auch viel mehr Leute kennst. Ja,
comes with the job.
Ja, genau, Berufsrisiko sozusagen. Genau.
Irgendwo hast du dein rotes Telefon stehen und hast die ganze Welt drin.
Ja, das ist mein schwarzes Telefon, liegt neben mir, aber ja, genau. Ich habe nämlich auch drüber nachgedacht und da kommen wir eigentlich wieder zurück aufs Gemüse.
Aber wir müssen noch Lieder machen. Jetzt flüstert sie so unangenehm.
Oh mein Gott.
Ich merke gerade, wie unangenehm es ist, hier ins Mikrofon reinzuflüstern.
Voll, aber sorry, das ist alles so organisch jetzt gewesen. Wir sind so ins Tausendste gekommen. Du hast natürlich total recht.
Wir machen es einfach schnell, damit wir darüber kommen.
Sag ruhig. Mach du zuerst.
Wir machen uns ja einfach und setzen jede Folge einen Song auf die Liste. Also für uns ist einfach nur die Schwierigkeit, jede Woche jede zwei Wochen einen neuen Song zu finden.
Ich finde das voll den Stress. Immer einen neuen Song
auszusuchen. Ja, und das habe ich halt vor jeder Sendung dann halt für eine 2-Stunden-Sendung, die halt zur Hälfte aus Musik besteht. Also das ist halt tatsächlich, es ist halt schon, ich bin dann halt erstmal so ein paar Tage lang, kannst du mich halt auch echt nicht gebrauchen, aber ich dann halt überlege, okay, was spiele ich denn? Habe ich irgendwie ein Motto? Und dann, wenn es halt da ist, dann ist sofort, okay, ja klar, das und das. Dann höre ich es noch einmal durch, um zu gucken, ob halt auf den Platten nicht zu viele Kratzer drauf sind, weil das wäre dann auch doof. Aber tatsächlich, die ist erstmal die Überlegung, was mache ich denn jetzt, was spiele ich eigentlich? Das ist auch immer total krass.
Ja, also von daher, du
dir ausgesucht. Also eine Band, die ich jetzt schon länger auf der Liste stehen habe, die ich schon länger nennen wollte und dann immer wieder was anderes dazwischen geschoben habe, aber heute werde ich es machen. Und zwar den Song Run for Cover von den Killers.
Oh, die Killers. Ich mag die Killers sehr gerne.
Weil das auch so eine Band ist, die einem immer wieder unterkommt. Und man freut sich immer wieder, wenn irgendwas von denen gespielt wird, weil das auch, also die Stimme von, ich muss ja den Namen nochmal schauen, Brandon Flowers, erkennt man halt immer wieder. Und bei Run for Cover ist es halt sehr schön, weil du diese ganze Bandbreite irgendwie zwischen hast, so etwas höheres Singen und dann schnell von tief und allem möglichen. Also diese Stimmgewalt, die er da irgendwie mitbringt und auch so eine Band, wo eigentlich jeder Song gut ist. Bis auf einen. Human, aber auch einfach, weil das ist so ein typisches Radiolied. Weil das lief wirklich jeden Tag und das gefühlt 20 Mal. Und das hat sich so kaputt gehört.
Sie sind halt irgendwie, finde ich, auch sehr, sehr typisch für ihre Stadt. Ich meine, sie kommen ja aus Las Vegas und sie bieten halt eben tatsächlich auch musikalisch, wie du gesagt hast, Christian, halt irgendwie eine riesen Bandbreite und damit entsprechen sie halt irgendwie auch wirklich total halt einfach ihrer Heimatstadt.
Mhm. Und dann immer diese Gefahr, dass man dann so einen Song rauspickt und der dann so kaputt gemacht wird durch wirklich dieses ständige Wiederholen. Das ist auch Panic at the Disco. Gab es dann auch so ein High Hopes, was dann ständig hoch und runter gelaufen ist. Und seitdem kann ich mir dieses Lied nicht mehr anhören.
Irgendwann ist es dann leider tot gehört. Aber die Killers, da habe ich vielleicht ist auch das mein letztes Album gewesen tatsächlich. Ich glaube, es ist ein Doppelalbum, Live at the Albert Hall, also in London. Total schönes Live-Album und das verbinde ich aber auch immer mit England, weil meine Gasteltern als Au-pair mir das nahe gebracht haben. Die Kids fanden die Killers total toll. Die waren erst 1 und 3, also High Hopes im wahrsten Sinne. Und ich mochte die Killers eigentlich immer sehr gern. Ja. Gibt's die noch?
Die gibt's noch.
Ja, die haben auch gerade tatsächlich was Neues, wo ich schon wieder gedacht habe, oh, sie sind der Versuchung erlegen, halt irgendwie mit Autotune massiv zu arbeiten. Aber ich glaube, sie haben es tatsächlich als Stilmittel halt auch bewusst ausgewählt. Ich mag allerdings so diese Autotune-Geschichten nicht so sehr. Also irgendwo, weiß ich nicht. Also ich habe das, die neue Nummer geht noch nicht so richtig an mich.
Muss ich mal reinhören. Ja. Habe ich noch nicht entdeckt. Ich habe mitgebracht Hide and Seek von Imogen Heap. Das ist, ich weiß nicht, Elmar, du weißt es bestimmt. Wie heißt diese Technik, wenn man singt und gleichzeitig auf irgendeinem Gerät Tasten drückt und dann legt es automatisch die Harmonien drüber?
Also früher war das der Vocoder und das ist aber das. Jetzt genau. Aber Vocoder benutzt man eigentlich tatsächlich seit bestimmt 30 Jahren nicht mehr. Jetzt macht man halt tatsächlich, das ist Autotune.
Aber ich glaube, Imogen Heap hat das mit dem Vocoder gemacht.
Das kann sein.
Ja, also ich kenne Videos, wo sie das macht. Und das fand ich, das war so das erste Mal, dass ich sowas gehört habe. Und es ist so ein vielschichtiges Lied. Und leider, was heißt leider, ich mag leider, muss jetzt leider sagen, dein Namensvetter so halb, ich mag Jason Derulo mega gern. Wirklich sehr, sehr gerne. So, wenn ich nur meinen Kopf ausmachen möchte. Und da gibt es ja dieses Lied, wie heißt das? Dieses What You Say. Und dieser Teil da draus, der ist von Imogen Heap aus Hide and Seek. Und das ist schade. Weil ich kann dieses Lied jetzt nicht mehr so gut hören, ohne direkt an Jason Rulo zu denken. Und das ist ein bisschen schade. Aber genau, also da kommt es her und das Original ist 100.000 Mal schöner. Pack das bitte in die Liste.
Ja.
Jetzt kommen wir zum Gemüse.
Was denn jetzt schon?
Wir können noch, also von mir aus können wir noch stundenlang über Musik und
ich glaube, wir werden so oder so nochmal zur Musik kommen, aber wir können mal schauen, wie weit wir jetzt mit dem Gemüse kommen. Genau, und wann die Musik wieder auftaucht, dann stürzen wir uns da einfach wieder
genau,
rein.
Genau, genau. Ich habe nämlich vorhin nachgedacht, woher wir uns eigentlich kennen, wie lange wir uns eigentlich schon kennen. Und ich glaube, wir kennen uns seit der Gründung der solidarischen Landwirtschaft, seit dem Infoabend im Rind.
Also nein, tatsächlich, weil ich bin erst im zweiten Jahr bei der Solawi dabei gewesen. Also ich gehöre nicht zu den Gründungsmitgliedern.
Aber warst du bei dem Infoabend nicht dabei?
Nee. Also ich war im Rind bei der einen Beitragsrunde, die wir gemacht hatten.
Ah, okay. Weil ich meine, an die Koteletten erinnere ich mich.
Okay.
Also im zweiten Jahr warst du erst dabei. Ja. Jedenfalls über die solidarische Landwirtschaft. Und da sind wir eigentlich schon beim Thema. Magst du vielleicht mal, vielleicht auch für Christian, weiß ich nicht, ob du das weißt.
Ich kenne es, aber vielleicht erfahre ich neue
genau.
Dinge.
Genau. Was ist das, die solidarische Landwirtschaft?
Ja, was ist die solidarische Landwirtschaft? Das ist mal so eine schöne Frage. Da gibt es dann natürlich 500 Möglichkeiten, das zu erklären. Also das ist tatsächlich ein Weg, wie man zum einen einen landwirtschaftlichen Betrieb von den Zwängen des Marktes entkoppelt, wie man den Schaffenden auf einer solidarischen Landwirtschaft ermöglicht, ohne den Verkaufsdruck und ohne die ständige Angst vor, was passiert, wenn keiner kauft oder wenn das Wetter schlecht ist, wie man halt die Schaffenden auf so einer solidarischen Landwirtschaft davon befreit und dafür sorgt, dass Menschen, die sich für diese solidarische Landwirtschaft interessieren, die Interesse haben an tollem regionalen, saisonalen Gemüse, wie die dazu gebracht werden, jede Woche ganz tolles Gemüse frisch vom Feld direkt quasi an die Haustür geliefert zu bekommen. Und das machen wir in Rüsselsheim auf einem Betrieb. Das sind jetzt mittlerweile 3 Hektar grob, die wir da haben, wo wir Gemüse anbauen, wo wir mittlerweile auch Getreide anbauen für circa 150 Mitglieder, die wir dieses Jahr haben. Und die bekommen halt einmal pro Woche, können die sich in Depots bei sich um die Ecke, können die sich Gemüse abholen. Ganz tolles, nicht schön aussehendes, gehaltvolles, gesundes Gemüse.
Dann hat sich jetzt eine Frage geklärt, weil ich kenne es so, dass man dann die Gemüsekiste auch irgendwie nach Hause gebracht bekommt und dann eben nicht die Auswahl hat. Also dann kommt das rein, was da ist. Aber wenn ihr
du hast auch keine Auswahl. Also es gibt das, was es gibt.
Genau.
Also das heißt, wenn halt, wir haben jetzt beispielsweise diese Woche, übermorgen ist wieder Ernte. Da gibt es dann halt Lauch, es gibt Kopfsalat, es gibt Kartoffeln, es gibt Radieschen und es gibt Feldsalat.
Ist ja Auswahl. Also es ist ja nicht die Gefahr, dass man irgendwie eine 5-Kilo-Kiste nur mit Möhren hingestellt bekommt oder sowas. Also das
fände ich Winter schwierig. Also ich war ja auch eine längere Zeit bei der Solawi und im Winter, aber das liegt glaube ich einfach an meinen Essgewohnheiten. Irgendwann ist dieser Kohl und Rüben und Zeug und Kartoffeln, das irgendwann gehen mir die Ideen einfach aus.
Ja, das ist natürlich das, also wir folgen halt einfach den Saisons. Mhm. Das ist halt einfach, es gibt halt das, was es gibt.
Das hat man verlernt.
Genau, man hat halt einfach verlernt, weil man ja im Supermarkt jetzt auch im Dezember Tomaten bekommt, die dann halt irgendwo aus Spanien aus massiv Plastikfolie gewachsen sind. Und bei uns gibt es auch Tomaten, die gibt es aber dann halt von Juli bis Oktober.
Ich bin ja nicht mehr Mitglied in der Solawi und ich kann völlig unvoreingenommen deswegen sagen, diese Tomaten sind die besten Tomaten der Welt. Die sind so, so, so gut. Die vermisse ich.
Ja, du willst auch keine Tomaten mehr kaufen, dann, wenn du in der Solawi Mitglied bist.
Ja, die sind echt krass. Die sind echt, also allein für die Tomaten lohnt sich schon. Total lecker.
Und wir haben halt, weil du das gesagt hast jetzt, Christian, mit den 5 Kilo Möhren, also wir haben natürlich dann schon im Sommer auch mal so das Thema, dass du dann halt auch mal 4 Kilo Tomaten bekommst. Mhm. Oder halt auch mal 3 Kilo Zucchini. Ich meine, die Zucchini-Schwämme kennt halt auch jeder, der einen Garten hat. Und die haben wir natürlich auch. Wir bauen halt über 50 Kulturen an. Und wir haben auch einen Folientunnel, wo wir halt dann eben auch, das ist jetzt nicht böse Folie wie in Spanien, sondern es ist halt einfach, dient halt dazu, dass wir halt eben überhaupt so Sachen wie Tomaten und Paprika machen können.
Die kein Wasser von oben so gerne mögen.
Genau. Und die aber natürlich Wärme brauchen. Und wenn wir halt dann im Folientunnel, wenn da die Sonne drauf scheint, haben wir da halt auch wirklich, dann ist es da auch warm. Aber das geht dann dem Gemüse total gut. Und unsere Tomaten, wie Stella sagt, das sind halt einfach, die sind also ganz vielfältig. Wir machen jedes Jahr neue Sorten auch. Die sind einfach unfassbar lecker.
Euch gibt es jetzt schon ziemlich lang.
Wir sind im 7. Jahr.
Mhm. Und die Anfänge habe ich ziemlich nah miterlebt, diesen Folientunnel. Ich gehe davon aus, das ist der Folientunnel der ersten Stunde sozusagen, genau. Immer noch der gleiche. Den hat mein Mitbewohner damals mit aufgebaut, mit ganz vielen anderen zusammen. Und ich weiß noch, dass es mich sehr, sehr beeindruckt hat, wie die Leute einfach Bock hatten, da was zu machen und sich auch die Hände schmutzig gemacht haben und Kartoffelkäfer abgelesen haben von den Pflanzen und. Und dass auch jeder, dem ich das erzählt habe, irgendwie erstmal die Kinnlade runtergefallen ist. Das ist in Königstetten das Feld, was ihr beackert, im wahrsten Sinne. In der Nähe von der Bahnlinie. Von der RB75-Bahnlinie, glaube ich. Genau, und dass es das überhaupt in Rüsselsheim gibt, das fand ich damals und finde ich heute noch irre. Und dass es euch immer noch gibt, finde ich total super. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass das sicherlich mit großen Herausforderungen verbunden ist, so einen Ackerbetrieb am Leben zu halten, vor allem wenn auch, weil auch viele von euch Hauptverantwortlichen sozusagen keinen agrarwirtschaftlichen Background so zwingend haben, oder?
Ja, es ist natürlich, also zum einen die Herausforderung, die wir jedes Jahr haben, wir sind ein Verein und man wird bei uns quasi für ein Jahr Mitglied und hat dann halt seinen monatlichen Betrag, den man zahlt. Dafür bekommt man dann das Gemüse und wir müssen dann halt jedes Jahr immer wieder von Neuem gucken, dass wir fürs Erntejahr, das fängt immer im April an, also wir sind jetzt ganz frisch im neuen Erntejahr, dass wir genügend Mitglieder bekommen, die halt auch dabei bleiben, weil wir tatsächlich auch immer wieder so einen Schwund haben von 30-40% tatsächlich. Das war jetzt für das alte Erntejahr war es auch tatsächlich, wir haben sehr hohe Verluste gehabt an Mitgliedern und mussten uns daher sehr, sehr strecken, halt wieder zu neuen Mitgliedern zu bekommen, dass es sich für uns halt auch einfach finanziell lohnt. Und wir brauchen halt natürlich auch, und das weißt du, Stella, natürlich am besten, wir brauchen halt die Leute, die dabei sind, die auch Lust haben, sich dreckig zu machen, die Bock haben, ja, Kartoffelkäfer aufzusammeln. Das ist so, also das ist, glaube ich, so das Solawi-mäßigste überhaupt, dass man halt so gemeinsam übers Feld geht bei den Kartoffeln und halt diese blöden Kartoffelkäfer einsammelt. Das ist für viele Leute schwer vorstellbar tatsächlich. Die meisten wenn sie dabei sind, haben die dann auch Bock drauf. Und unheimlich viele, die im ersten Jahr dabei waren, sind auch immer noch da. Also da gibt es halt wirklich Leute, denen das so extrem am Herzen liegt und die das auch toll finden, halt da einfach mal ein bisschen in der Erde rumzuwühlen und irgendwie 2 Stunden lang Unkraut zu hacken oder sowas. Das trägt uns. Und wir haben halt auch Leute, die sagen, boah, wenn ich einen richtig blöden Tag im Büro hatte, dann mache ich mir irgendwie einen Knopf im Ohr, gehe zur Solawi und malträtiere irgendwie 2 Stunden lang Beikraut, einfach um damit den Frust abzubauen. Das gibt's halt auch. Und das sind halt alles so Sachen, die wir auch immer wieder den Leuten erzählen müssen, dass das halt so geht und dass man bei uns eben auf dem Wege an der frischen Luft ist, was Sinnvolles tut. Man sieht auch das, was man tut. Man sieht die Ergebnisse direkt. Und diese Geschichte zu erzählen, ist unheimlich aufwendig teilweise. Und das ist halt schon für uns jedes Jahr eine Herausforderung. Und dass wir natürlich das Thema mit dem Agrarhintergrund, ist halt von den Leuten, die bei uns jetzt auf dem Acker arbeiten, ich gehöre nicht mehr dazu, aus beruflichen Gründen, das hat einfach nicht mehr funktioniert. Aber wir haben halt auch, wir haben einen, der ist gelernter Metallbauer und wir haben eine Architektin im Moment als Gärtner. Ja, also den Leute, die eine Berufsausbildung als Bio-Gemüsegärtner gemacht haben, die sind so begehrt. Also von daher die jungen Leute, die zuhören, wenn ihr Bock habt, macht eine Ausbildung als Gemüsegärtner im Bio-Bereich. Ihr werdet mit Jobangeboten zugeschmissen. Also das ist halt einfach, die Leute werden gesucht.
Was eigentlich eine erfreuliche Entwicklung ist.
Ja.
Ja.
Wenn jetzt noch die Bezahlung halt dem irgendwie entsprechen würde, das ist halt ein Thema. Wir zahlen halt auch nur etwas über Mindestlohn, weil wir es halt einfach ansonsten uns nicht leisten können. Ja, das ist halt das Blöde. Nahrung ist in Deutschland, hat nicht den Wert, den sie haben sollte.
Also das finde ich auch und gleichzeitig denke ich ganz oft, weil ich halt einfach in dieser Bubble so bin, dass sich wirklich viel tut und dass wir wirklich auf einem ganz guten Weg sind und dann lese ich aber, dass die Unverpacktläden so abbauen und so viele von denen schließen und so weiter, dann glaube ich auch, dass eben solidarische Landwirtschaften überall wahrscheinlich strugglen, wie viele Vereine einfach Leute zu haben, die sich eben regelmäßig ehrenamtlich verpflichten, was natürlich mit ganz vielen anderen gesellschaftlichen Themen zusammenhängt, mit arbeitsethischen Sachen und so weiter. Und dann, ja, also kann ich mir vorstellen, dass es auch manchmal echt schwierig ist, da weiterzumachen.
Ja, also wir hatten tatsächlich jetzt auch im Winter, waren wir schon an so einem Punkt, wo wir gedacht haben, warum machen wir das eigentlich alles noch? Ja, die Leute kündigen reihenweise, erzählen dann halt auch, boah, euer Gemüse ist so toll, aber es passt irgendwie nicht in unser Leben. Das ist dann halt so, also das tut dann einfach weh, ne? Weil du so denkst, Mensch, wenn es so toll ist, dann schaut doch, dass ihr es irgendwie in euer Leben reinbekommt. Das ist doch nicht, die Kinder essen kein Gemüse oder die essen das falsche Gemüse oder, ja, aber dann schaut doch mal, dass ihr das irgendwie hinkriegt. Und das ist tatsächlich, das ist frustrierend.
Weil ich gerade gedacht hätte, dass für Kinder gerade so eine Ackererfahrung total toll ist, wenn man da einen anderen Bezug dazu bekommt.
Absolut. Also wenn wir halt so Großeinsätze machen, so Kartoffelernte oder sowas, ich meine, dann kommen halt auch mal 30 Leute und dann sind auch Kinder dabei. Und für die Kinder ist das Tollste der Welt, da halt irgendwie auf dem Acker rumzuhüpfen und irgendwie im Dreck zu wühlen und sowas. Das geht so, bis sie 6 sind. Und dann kommt, glaube ich, so die Zeit bei Kindern, wo sie halt dann auch sehr picky werden mit dem, was sie essen. Und dann ist halt das Interesse irgendwie erstmal nicht mehr so da. Und dann wollen sie auch kein Gemüse. Dann sind halt irgendwie die Pommes vom Mac ist doch irgendwie noch viel, viel cooler und sowas. Und das ist dann die schwierige Zeit. Mhm. Und da tun sich, glaube ich, viele Leute einfach wahnsinnig schwer.
Das ist aber auch so eine Bequemlichkeit, was Essen angeht. Weil, ja, ich gehe in den Supermarkt, da ist bunte Palette an Gemüse, im besten Fall nicht Plastik verpackt und immer verfügbar. Und ich vorhin, als genannt worden, irgendwie saisonales Gemüse, das ist natürlich, wenn ich das selbst anbaue, muss ich saisonal das machen. Aber wann erfahre ich denn mal so im Alltagsleben, was gerade saisonales Gemüse ist? Wenn ich vielleicht mal im Restaurant vorbeilaufe und dann steht da, okay, jetzt ab heute wieder Spargel und dann anscheinend hat das wieder angefangen. Und also so eine reine Bequemlichkeit, das ist verfügbar und das ist ja auch so durchoptimiert. Also welche Bezüge habe ich denn im Alltag mit Landwirtschaft? Wenn ich mal am Feld vorbeifahre, dann fährt da gerade der Bauer mit seinem Riesengerät und
aber siehst du, wie krass das irgendwas. Ist? Also ja. Merkst du, das ist so krass, dass wir assoziieren Essen, ja. Unser Essen nicht mehr mit Feldarbeit. Ja, wir wissen es nicht mehr. Genauso wie wir, wie keiner von uns mehr, oder also ich und du vielleicht auch, nähen kann oder Sachen reparieren kann, weil wir keinen Bezug mehr dazu haben, weil wir in einer Welt leben, wo, also in einer sehr privilegierten Welt, wo solche Sachen von anderen Leuten übernommen werden, wo wir Klamotten kaufen und nicht hinterfragen, wo sie herkommen, wo wir essen und nicht wissen, ja, was ist das eigentlich? Also ich wusste vorher auch nicht, was, doch ich wusste es vielleicht schon, also was eine Pastinake ist, wusste ich schon. Aber was machst du dann damit? Das ist ja nochmal die andere Frage. Ja. Ich weiß noch, zu meiner Zeit bei der Solawi gab es irgendwann mal die Idee, auch so kleine Rezeptempfehlungen zu den Gemüsen mitzugeben.
Das machen wir jetzt auch tatsächlich so. Also wir haben, wenn donnerstags halt die Ernte dann halt kommt, dann schauen wir eigentlich immer, dass wir auch ein Rezept irgendwie zu dem, was wir dann gerade den Leuten geben, dass wir da auch immer ein Rezept dann dazu zu liefern. Also das ist tatsächlich über die App, die wir ja da haben, die du auch noch kennst, haben wir halt dann das, dass wir eigentlich schon immer, also wir haben ja immer irgendjemanden, der schon mal was mit irgendeinem Gemüse gemacht hat. Und die Leute liefern dann halt auch gleich ein Rezept mit.
Das ist cool. Das ist super, wenn das so funktioniert. Mhm.
Und ja, so auf Anna, du hattest vorhin gesagt, dass ihr auch Getreide mittlerweile anbaut. Ja,
genau.
Das heißt, ihr macht dann auch Mehl und Ziel ist es da irgendwie Brot oder zumindest Mehl draus zu bekommen.
Nein, also tatsächlich machen wir das Getreide und die Mitglieder können dann bei uns das Getreide
kaufen. Okay.
Und das hat dann, als wir damit angefangen haben, hat das bei einem österreichischen Hersteller für Getreidemühlen, glaube ich, zu einem ziemlichen Run geführt, weil halt dann die Leute, das war halt auch mitten in der Corona-Zeit, ne? Das war noch so die Zeit, ich erinnere mich noch, du gehst in den Supermarkt und schämst dich fast dafür, dass du ein Paket Mehl gekauft hast, weil gerade mal eins da war.
Ja,
und das war, glaube ich, für diese Firma war das die perfekte Zeit.
Das sind diese schönen aus Holz, oder?
Genau.
Ja.
Also das war für diese Firma war das Ding schlechthin. Und da haben dann, glaube ich, bei uns, bei den Mitgliedern von der Solawi, wir sind, glaube ich, allein schon 5, 6, 7 von diesen Mühlen gekauft worden. Ja, und weil halt die Leute dann nicht mal, die haben dann das Getreide so und dann kommt ja der Punkt, was mache ich denn jetzt damit?
Ja.
Ich kenne halt meine Mehlpackung mit dem Sonnenstern drauf oder sonst irgendwas, da ist das ja schon fertig, aber ich habe jetzt halt hier Getreide. Oh, das sind ja so Körner, Na, was passiert denn da jetzt?
Das ist wie mit dir und dem Bulgur. Wie heißt das?
Mit dem Buchweizen. Ich habe jetzt ganz, ganz viele tolle Rezepte zugeschickt bekommen. Jetzt muss ich mir einfach mal wieder Buchweizen kaufen und das mal ausprobieren.
Mit der Mühle könntest du ihn natürlich auch malen, ne?
Und doch, genau. Das ganze
Mehl. Also ja, aber also, dass man einfach so einen Bezug zu dem Produkt bekommt. Mhm.
Das ist ja wirklich dann auch gerade. Die Leute holen sich das Getreide ab und dann stehen sie halt davor. Was machen sie denn damit? Weil das ist ja noch der nächstgrößere Schritt. Wenn ich kriege ein paar Möhren, ich kriege ein bisschen Kohl und sowas, da kann ich noch was mit anfangen. Da habe ich dann vielleicht noch halbwegs irgendwie eine Beziehung dazu. Aber
Möhre kannst du auch roh essen im Zweifel.
Möhre kann ich auch noch roh essen. Und
ja, auf so was? Dinkelkorn rumkauen, weiß
ich nicht. Aber das ist ja auch das Ding. Wenn ich ein Brot will, dann gehe ich zum Bäcker oder ich gehe auch in den Supermarkt und hole mir dann Brot. Aber dass da halt auch ein paar Schritte noch irgendwie dahinter stecken. Mhm. Und also so ein, dass es so ein bisschen dieses Interesse daran wieder aufkommt, das war während Corona, dass man dann auf einmal, was macht man in der Zeit? Ich setze mal einen Sauerteig an, guck mal, was draus wird. Exakt. Und ich beobachte, also ein Freund von mir hat jetzt auch, den hatte ich irgendwann besucht, und dann steht er vor mir und drückt so ein Laib Brot in die Hand. Und sagt so, ja, das hat er für mich gemacht. Und ich sage, okay, wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Und dann zeigt er mir halt auch ganz stolz seinen Sauerteig, und hat dann auch jetzt angefangen mit sowas, also sich damit zu beschäftigen, da geht er drin voll auf und das Brot war super.
Was cool ist, aber was halt auch irgendwie direkt voraussetzt, man muss irgendwie ein Interesse daran haben.
Ja, ja. Aber das ist, also es ist ja schon so, dass diese Pandemie, so unfassbar grauenhaft das alles war, hat zumindest was so diese Selbstmacht-Dinge, diese Do-it-yourself-Geschichten betrifft, hat das ja schon massiv was bewegt. Mhm. Ja, weil die Leute halt zum einen aus Langeweile, zum anderen aus, es gibt die Sachen im Supermarkt halt einfach nicht und zum dritten halt einfach, ach, eigentlich wollte ich das schon immer mal machen und jetzt habe ich mal die Zeit, hat das ja die Leute dazu gebracht, auf einmal die verrücktesten Dinge zu machen. Also das ist schon toll.
Mhm. Ich finde auch. Also, aber das Getreide, nur um das nochmal klarzustellen, das muss man quasi nicht abnehmen. Das ist so. Nee,
das machen wir separat.
Ja. Okay. Genau. Also es gibt nicht in den Herbstmonaten.
Hier hast du jetzt 5 Kilo Dinkel, sieh zu, was du damit machst.
Kauf dir die teure Mühle. Oder leide. Also ich finde das nach wie vor cool. Wie bist du an dieses Gemüseding überhaupt rangekommen? Also hattest du schon immer so eine Leidenschaft? Ist es dir wie bei der Musik zum Beispiel aus deinem Elternhaus mitgegeben worden?
Nee, eigentlich gar nicht. Also ich bin halt Stadtkind. Halt Hamburg und Berlin und hab da eigentlich wenig Bezug zu gehabt, außer mit den Großeltern väterlicherseits, die halt auch eher so in einem Dorf gewohnt haben oder in einer kleinen Stadt, 4000 Einwohner oder sowas, wo halt irgendwie mein Opa war der stellvertretende Feuerwehr, von der Freiwilligen Feuerwehr der Chef und dann war halt die Raiffeisengenossenschaft hinten im Hof und ja, dann hat man da halt dann schon irgendwie schon so ein bisschen Bezug gehabt, aber das hat in meinem täglichen Leben keine großartige Rolle gespielt und das war tatsächlich da mit dem Umzug nach Nauheim irgendwann, da haben wir das mal in der Zeitung gelesen. Wir haben ja glücklicherweise ein Mitglied, die, also jetzt nicht mehr, weil sie jetzt in Ruhestand gegangen ist, die halt bei der Frankfurter Rundschau lange gearbeitet hat, die hatte halt mal einen Artikel geschrieben. Dann haben wir gesagt, das gucken wir uns mal an. Sind dann zur Infoveranstaltung nach Groß-Gerau, das war für mich so die Infoveranstaltung, die auch legendär war, weil da Leute dabei waren. Sensationell. irgendwie, wo du so gedacht hast, okay, das sind also irgendwie so alles so Solawi-Interessenten. Das okay, gut. Schön.
Irgendwas wird aus der Erde kommen, aber wir wissen nicht was.
Nein, und dann sind wir halt bei der Veranstaltung gewesen und fanden das total toll. Und dann Mitglied geworden und dann habe ich da auch gleich gesagt, ach, kann mich um IT-Themen so ein bisschen kümmern. Das hast du dann vielleicht, war das vielleicht so die,
ja, die also Beitragsrunde eine damals ich im noch Rind. An dich, ja.
Genau, wo ich halt dann vielleicht die Hand gehoben habe und gesagt habe, ich kann bei der IT unterstützen. Ja, und so bin ich dann dazu gekommen und habe dann halt aus, weil es beruflich ein Thema gab und ich dann viel Zeit hatte, die mir bezahlt wurde und ich dann quasi ein Sabbatical sozusagen gemacht habe, habe ich dann halt einfach gesagt, hey, ich habe jetzt Zeit, ich helfe mal auf dem Acker und habe dann halt quasi so Vollzeit dann auf dem Acker gearbeitet und habe das dann eben auch so 2 Jahre ungefähr gemacht.
Ja gut, da hat man auch mal so 2 Ackerjahre mitgenommen, die halt wahrscheinlich völlig unterschiedlich auch sind, ne? Also
ja, sie waren, na, wobei ja doch, wir hatten, so also wir nehmen ja irgendwie immer die Dürrejahre mittlerweile mit. Das ist ja auch so dieses Klimawandelthema. Und von unseren 6 bisherigen Jahren waren halt 5 Dürrejahre und eins war halt das Jahr mit dem ganz vielen Regen. Also tatsächlich, man kann dann so ein bisschen dieses Gejammere, was man immer so von der Landwirtschaft hört, kann man so ein bisschen schon auch miterleben, dass man halt sagt, ja, es ist natürlich schon, es ist ein echt hartes Geschäft. Und da ist halt eben die Solawi natürlich sehr schön, weil halt dieser solidarische Ansatz bedeutet, dass die Mitglieder halt, die nehmen halt alles mit, wenn es halt irgendwie mal irgendeine Kultur ausfällt, weil es gehagelt hat oder sowas, dann tragen die Mitglieder das halt, die zahlen halt trotzdem ihren Beitrag, aber sie kriegen dann halt mal eben keinen Lauch oder sowas. Also das ist halt das, was uns eben auch von der konventionellen Landwirtschaft halt unterscheidet. Wir leben halt nicht von Subventionen, sondern wir leben halt davon, dass engagierte Menschen uns Geld geben dafür, dass wir halt eben Lebensmittel produzieren. Mhm. Und wenn es mal nichts gibt, gibt es dann halt mal nichts. Das ist dann doof für die Leute, aber du erinnerst dich vielleicht tatsächlich auch noch in deinem zweiten Jahr, als wir im April mal irgendwie hat so jeder in einer Woche mal 3 weiße Radieschen bekommen. Mhm. Und mehr gab es nicht, weil es halt einfach nichts gab.
Ja.
Das war so für uns damals so der Einstieg irgendwie so. Weißt du, da fängst du an und kriegst dann als erstes schon mal 3 Radieschen. Oh Gott. Und da hatten wir tatsächlich, die ersten Wochen waren wirklich hart. Das war wettermäßig, war es ganz schlimm. Es hat irgendwie, glaube ich, ganz viel geregnet und es war viel zu kalt. Also so ein bisschen wie aktuell der April. Und es gab halt einfach ganz wenig. Und wir haben dann so gedacht, boah, jetzt sind wir da Mitglied geworden. Und was gibt es? Es gibt 3 Radieschen. Okay, wir machen das Jahr mit, aber danach ist dann Schluss. Ja, es ist dann anders gekommen, aber das ist tatsächlich, ne, du bist halt einfach...
Man ist halt direkt niedergeschmettert.
Genau. So. Mhm. Ja, aber du merkst halt eben auch einfach, es kann halt auch mal passieren, dass es ganz, ganz schlecht läuft und es halt einfach mal nichts gibt.
Ja. Mhm. Und dann muss man eigentlich froh darum sein, dass man nicht mehr in einer Zeit lebt, wo nicht die gesamte Familie und das Leben der Familie davon abhängt. Also so privilegiert das auch ist. Ja. Aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, man lernt unfassbar viel. Also
das ist, glaube ich, das, was fehlt. Oder das, was das Wichtigste daran ist. Oder ja, einfach diese Beziehung wieder zum Essen, weil die ist verloren gegangen.
Ja, und auch das dieses Gefühl, anders als bei einem Bürojob, du bist halt einfach, du bist wirklich bei dem, was du tust, bist du voll dabei. Und das, was du in diesem Moment machst, hat unheimlich viele Auswirkungen. Mhm. Aber du siehst halt eben auch, wenn du häufig da bist, du siehst halt einfach, wie die Dinge wachsen und du hast halt auch ein Endprodukt von dem, was du tust, hast du dann, und das kannst du anfassen, du kannst es sogar essen. Und das halt einfach, die Arbeit der eigenen Hände tatsächlich wirklich greifbar zu haben und damit was anfangen zu können, das ist halt was wir mit unseren Bürojobs halt einfach nicht kennen. Und das gibt einem unheimlich viel. Und halt einfach tatsächlich, wenn du dann halt so, wie du, Stella, sagst mit den Tomaten, also wenn du dann halt einfach das Feedback bekommst, ne, dass die Leute sagen, boah, eure Möhren sind total lecker oder sowas, das gibt einem unheimlich viel. Das gibt einem ganz viel Energie. Und das ist halt toll.
Ja, es ist auch, vorhin ja gehört haben, mit Kartoffelkäfer sammeln. Es klingt so stumpf, man läuft über den Acker und beugt sich irgendwie nach Käferchen, sammelt die ein, aber dann zu sehen, okay, dadurch, dass ich die jetzt eingesammelt habe, machen sie mir nicht die Pflanzen kaputt und am Ende kriege ich halt
tipptopp
wunderbar, genau. Das hat man nicht in vielen Jobs, da sind die stumpfen Arbeiten dann doch meistens am Ende auch einfach nur noch stumpf.
Oder gefühlt sinnlos.
Ich wollte es diplomatisch mit stumpf ausdrücken.
Ich finde das spannend, weil wir jetzt gerade eben schon drüber gesprochen haben, dass man ja auch wissen muss, was man mit dem Gemüse macht und wie man das zubereitet und so weiter. Du hast in deinem Fragebogen geschrieben, dass du ab und zu mal bereust, dein bereuter Einkauf quasi ist, immer mal wieder was mitzunehmen, um dann festzustellen, dass du nicht genau weißt oder dass dir die Zeit fehlt, es zuzubereiten oder dass es irgendeine besondere Zubereitungsweise benötigt. Hast du das mit dem Gemüse nicht? Also
doch, mit dem Gemüse gibt es das auch schon mal, dass man halt irgendwie sagt, okay, ich habe jetzt hier 3 Mairübchen und ich weiß jetzt tatsächlich echt gerade nicht, weißt was du, ich mit denen ist? Machen soll.
Mairüben, nee.
Das habe ich nämlich auch zum Beispiel nicht, wusste ich auch damals nicht. Wie sehen die aus?
Die sind rundlich mit so einem kleinen Wurzelausläufer unten, also so wie eine Möhre, so die Pfahlwurzel, die da rauskommt, haben einen relativ starken Blattwuchs obendran und die sind so 5-6 Zentimeter im Durchmesser. Weiß, meistens mit so ein bisschen rosa dran sind, schmecken kräftig, aber durchaus aromatisch.
Aber nicht wie Rettich, oder?
Nee, okay. Obwohl sie sehr ähnlich sind.
Mein Rübchen.
Mein Rübchen. Ob dich gerade ein rote
Beete. Wie so ein großes Radieschen.
Eine rote Beete, aber halt in.
Ja, wie ein großes Radieschen trifft es tatsächlich Radieschen. So okay. Ganz ja. Gut, ja, genau.
Mhm. Ja, drei Mairüppchen, sorry.
Ja, und dann ist halt tatsächlich so das Thema, okay, was mache ich jetzt damit? Und dann überlegt man und dann kommt halt dann irgendwann der Punkt, wo man feststellt, verdammt, die liegen noch im Kühlschrank. Jetzt ja. Sehen sie wahrscheinlich nicht mehr so gut aus. Und das finde ich halt mit dem von uns produzierten Gemüse nicht schön, aber es geht mir halt auch tatsächlich als Veganer auch ein bisschen so, wenn ich dann halt irgendwo im Supermarkt was sehe, irgendwie ein ganz neues, tolles Produkt, wo ich so denke, boah, Mensch, das ist ja geil. Das probiere ich jetzt mal aus. Und dann packe ich es ein, lege es in den Kühlschrank und dann kommt irgendwie was dazwischen oder man geht dann spontan irgendwie abends essen, was auch immer, so, und dann stellt es halt fest, oh, verdammt, das war jetzt blöd. Denk vorher nach. Und ne, das war so das mit den bereuten Einkäufen, dass ich halt, man da hat so ein, und das geht einem, glaube ich, vielen so, man hat so dieses Impulskaufen einfach. Dass man irgendwas mitnimmt und sich dann im Nachhinein ärgert, oh verdammt, das hätte ich jetzt essen sollen, aber da steht irgendwie drauf, dass es schon vor 3 Wochen abgelaufen ist. Und es sieht auch nicht mehr so aus, auch wenn Mindesthaltbarkeitsdatum ja nicht immer so eine eiserne Regel ist, aber es sieht auch nicht mehr so aus, als sollte ich es essen.
Es guckt mir in die Augen.
Es hat Pelz, genau. Ja,
aber kannst du sowas irgendwie, oder könnt ihr sowas für eine Woche essen planen?
Also eine Woche finde ich schon hart.
Oder zumindest die nächsten 2-3 Tage.
Ja und nein. Und ich finde, das habe ich auch durch die Solawi und jetzt mittlerweile über den Markt oder überhaupt generell über einfach frisches Gemüse gelernt. Also ich habe wirklich durch die Solawi, finde ich, mitgenommen, ich kaufe Sachen, die saisonal sind, die auf dem Markt gerade angeboten werden. Ich frage auch mittlerweile oft nach, sind die von euch, die Sachen? Sind die Zucchini schon von euch? Ist mir bei meinem jetzigen Monat klar, dass die noch nicht von denen sind. aber das sind halt einfach so Sachen, die man lernt. Und dann, wenn ich Bock habe auf was und es ist gerade in Saison, dann überwinde ich mich manchmal, das zu kaufen und dann habe ich es da. Und dann versuche ich es nicht vergammeln zu lassen. Passiert manchmal natürlich dann schon. Aber dann gerade durch die Solawi habe ich mich oft gezwungen, diese Sachen zu verarbeiten und zu gucken, okay, was kann ich jetzt die Woche darüber machen? Kann ich irgendwie die ersten paar Tage ein paar Sachen davon anbraten? Kann ich dann irgendwie im Laufe des Abends, wo ich noch ein bisschen Zeit habe, Suppe daraus machen? Die kann ich ja noch irgendwie eintüten und für die nächsten 3 Tage. Aber das war mal. Ich habe das hier nachgelassen. ich finde es schwer.
Ich kenne es wirklich schwer. Von mir, weil ich versuche mir das immer wieder vorzunehmen. Dann stehe ich wirklich auch so im Supermarkt und denke mir, das wäre jetzt eigentlich super, da kann man das draus machen. Und ich tendiere dann aber halt immer dazu, in so Mengen, beziehungsweise ich habe jetzt, das letzte, was ich irgendwie größer gekocht habe, war Chakalaka. Und da brauchst du Weißkohl. Und dann hast du da diesen Weiß. Das ist quasi ein Rest der Essen. Ein Rest der Essen aus Südafrika. Du hast einfach viel Gemüse und das schmeißt du alles in einen Topf und haust noch irgendwie eine Dose Baked Beans drüber, damit ein bisschen Soße entsteht. Und dann kannst du das entweder so essen oder kochst dir Reis ab und schaufelst es. Also ein Rest der Essen. Habe ich auch erst gelernt, dass es gar nicht so alt ist. Ich dachte, das ist so schön uralt. Rezepte und alles Mögliche. Das ist irgendwann in den Anfang 20. Jahrhundert entstanden. So auf den Baustellen haben sie einfach alles zusammengekippt. Aber du brauchst dafür einen Weißkohl. Und ich stehe dann schon immer im Supermarkt und denke mir, okay, irgendwie irgendein kleinen Weißkohl.
Der soll nicht zu groß sein. Brauchst du wirklich einen
Weißkohl? Also, man kann auch einen Spitzkohl nehmen, aber dann stehst du halt auch vom
Problem. Das gleiche Problem.
Genau, einen kleinen Spitzkohl. Einmal habe ich einen gefunden und ich war so happy. Und dann konnte sie nämlich auch komplett verbrauchen, weil das ist dann dieses Ding, du hast dann einen großen Topf. Und da isst du halt auch mal 3 Tage davon. Und irgendwann hängt dir das dann halt auch zu den Ohren raus. Und das finde ich so dermaßen schwierig, so vorauszuplanen. Gerade dann, ich bin immer froh, wenn ich dann irgendwie was gekocht habe und das dann auch andere Leute irgendwie noch abdrücken kann, weil dann habe ich weniger davon und kann mir schon wieder Gedanken machen, was der nächste größere Topf ist.
Aber es ist schwierig tatsächlich, wenn man für wenige Leute oder für einen selbst nur kocht. Dann ist es wirklich, zum einen ist das Einkaufsthema tatsächlich schwierig, weil halt nun mal einfach vieles von dem, was man halt kauft, ist halt einfach nicht die Größe, mit der man was anfangen kann. Also ich höre das auch mal wieder von meiner Mutter, die ist jetzt halt auch 76 und lebt allein und sie sagt halt auch mal wieder, Gemüse, warum soll sie lose irgendwas kaufen, was dann halt irgendwie zur Hälfte liegen bleibt. Also das ist unglaublich schwer, wobei mit Kohl tatsächlich, wir haben dieses Jahr bei der Sola wie sehr kleinen Weißkohl gehabt. Der wäre für mich perfekt gewesen.
Ja, Christian.
Ich nenne es dann immer Single-Gemüse. Also so ein Single-Weißkohl oder sowas.
Ja, das ist, glaube ich, echt nochmal auch ein Thema, ne? Weil du gesagt hast, du suchst dann Leute, an die du das Essen abdrücken kannst. Das Problem habe ich ganz, oder das Problem, das, so geht es mir mit Kuchen. Und ja, oder Brot oder was auch immer ich halt mache. So, also für eine alleinwohnende Person was zu essen zu machen, ja, man muss halt damit rechnen, dass man halt noch die nächsten 2 Tage davon isst.
Das Schlimme dabei ist, ich habe irgendwann, als ich nach Nürnberg gezogen bin, habe ich von meinen Eltern dann ein Single-Kochbuch geschenkt bekommen, weil die Situation hat schon so angebahnt. Ich bin dann da halt allein und koche nur für mich, was halt heute immer noch so ist. Also ich kann, mittlerweile habe ich jetzt hier einen Umkreis, wo ich da noch mal was abdrücken kann. Aber dann habe ich dieses Single-Kochbuch aufgeschlagen und dann hast du da so wunderbare Rezepte drin stehen, wo dann irgendwie ein Viertel von dem und dem. Also ich kaufe mir jetzt einen kompletten, wenn wir beim Kohl bleiben, ich kaufe mir jetzt einen kompletten Kohlkopf, um jetzt für dieses ein Rezept ein Viertel davon zu benutzen.
Weil Kohl kannst du gut einfrieren. Also das ist, glaube ich, so mit du musst ihn blanchieren vorher.
Ja. Okay.
Also du musst das ihn in Streifen schneiden oder sowas, dann gehst du kurz kochendes Wasser drüber und lässt es so ein, zwei Minuten simmern oder so und dann.
Das sind so Dinge, die man dann auch lernen muss, weil kann ich es einfrieren, kann ich es nicht einfrieren, geht es mir beim Einfrieren kaputt oder?
Aber also das habe ich auch erst gelernt, als ich Studentin war, habe ich auch ziemlich viel Mist gegessen und auch ziemlich viel abgepackt und diese im Zweierpack abgepackten Salatherzen und so.
Oh ja.
Romana-Salatherzen, ganz schlimm.
Genau, die nach gar nichts schmecken. Ja. Genau. Das ist schon übel auf jeden Fall. Du hast entgegen meiner Erwartung keinen Tomatensaft mitgebracht und auch keinen sonstigen Gemüsesaft.
Hey, wir sind nicht im Flugzeug, also von daher, was sollte ich mit Tomatensaft anfangen? Das einzige Getränk, was Menschen ausschließlich im Flugzeug trinken.
Da war das so organisch und dann habe ich nicht mit genug Gewalt getrunken.
Darüber hatte ich neulich erst eine Unterhaltung über den Tomatensaft. Mit unserem Produzenten-Komponisten dieses Podcasts, der keine Tomaten isst.
Produzent.
Ja, Co-Produzent, sage ich mal. Ungefragterweise. der auch keine Tomaten isst, aber Tomatensaft total gerne mag. Also nicht nur im Flugzeug, auch so.
Es ist im Flugzeug ist es ein psychologisches Ding, weil das ja auch irgendwie so Mutmaßungen, dass es ja bei dem Höhendruck und sowas irgendwie anders schmeckt. Nee, aber es ist einfach es wird angeboten.
Weil es so ungewöhnlich
ist. Dann muss eine Person bestellen, dann machen es alle anderen mit.
In der Version mit oder ohne?
Was ist mit und was ist mit ohne?
Naja, also eigentlich kommt ja das Tomatensaft trinken von der Bloody Mary im Flugzeug.
Ach so. Ah, nee.
Gibt es überhaupt noch mit in Flugzeugen?
Kann man im Flugzeug überhaupt noch Alkohol?
Ja.
Ohne Aufpreis?
Also vielleicht jetzt, wenn man irgendwie ein ganz böser Mensch ist und von Frankfurt nach Hamburg fliegt, reicht die Zeit sicherlich gar nicht. Aber ansonsten auf längeren Strecken, klar.
Stichwort Alkohol. Wir haben heute keinen Alkohol. Freut mich richtig. Ja. Haben wir einen Flaschenöffner überhaupt?
Ja.
Was hast du denn mitgebracht?
Direkt.
Oh Gott.
Ja, der ist ein
sieht nur ein bisschen mitgenommen aus, der Gute.
Ja, aber er funktioniert. Also ich denke mal, das passt schon. Ja, was habe ich mitgebracht? Ich finde diese Challenge natürlich wirklich tatsächlich hervorragend irgendwie. Halt mal so ein Getränk zu präsentieren, was man jetzt vielleicht irgendwie für unterbewertet hält oder was man jetzt nicht so oft sieht. Und ich bin ich habe früher unheimlich gerne halt, die meisten kennen es halt noch als Spezi, ich habe halt unheimlich gerne diese Cola-Orangen-Limonade getrunken. Und finde halt die von dieser großen, bösen Firma irgendwie so überhaupt nicht lecker und habe dann immer festgestellt, dass es halt eine sehr, sehr geile Firma in Hamburg gibt, die halt auch eine ganz tolle Cola machen und mittlerweile auch tolle Limonaden haben und auch teilweise Bio machen. Und die haben halt, das kenne ich noch tatsächlich aus Hamburg, Mischmasch. Das ist halt so der Begriff, der mir aus der Kindheit dann irgendwie auch noch so geläufig ist. Das ist halt eben so eine Cola-Orangen-Limonade. Schmeckt einfach total geil und ich mag die einfach sehr und freue mich immer, wenn es halt hier in der Gegend Supermärkte gibt, wo man das kaufen kann. Und deshalb habe ich mal was mitgebracht.
Vielen Dank. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben Mischmasch getrunken. Also wirklich von der Firma. Das ist jetzt ein First, ja. Prost. Vielen Dank fürs Mitbringen.
Sehr gerne.
Ich bin mir nicht so sicher. Ja, wir können. Wer soll uns da irgendwie in den Karren fahren? Wir verdienen hier kein Geld. Wir können Werbung machen.
Weil wir gesagt haben, wie es heißt.
Nee, wurde gar nicht genannt, wie es heißt. Ich habe die ganze Zeit überlegt, weil wir können
doch, sagen. Doch, wir haben gesagt, wie es heißt. Michmacher. Die Firma haben wir nicht
genannt. Michmacher, also, aber, ja, weil, genau, von Fritz Kohler.
Ja, sagen vielleicht so. Sponsern die uns ja doch mal.
Ja, das ist so der große Coup, den ich noch schaffen möchte, dass wir fürs Bel Air Festival was machen können.
Ja, also so die oder Viva Con Aqua, wobei die ja auch irgendwo zusammengehören, so ein bisschen. Das sind ja so diese Gutmensch klingt jetzt blöd, aber halt so die schon in der Szene irgendwo zu Hause sind und sich da auch unheimlich gut verkaufen, muss ich sagen. Und ich bin halt auf die Firma tatsächlich gestoßen. Ich habe mal in Frankfurt bei der Nippon Connection, bei diesem japanischen Filmfestival, mal irgendwie 2 Jahre lang Fahrdienste gemacht. Na, da waren halt dann eben, hast du halt so ein paar Freiwillige gehabt und es standen halt ein paar Autos zur Verfügung, wo man dann halt mal irgendwelche japanischen Regisseure oder sowas zum Flughafen bringen sollte oder sowas. Und die meiste Zeit sitzt man da halt rum. Man kann halt schlecht irgendwie sich einen Film angucken, weil wenn man dann halt doch mal fahren muss, ist es halt blöd, wenn man da gerade drin sitzt. So, das heißt also, man sitzt da rum und da steht dann halt ein großer Kühlschrank und da war halt Fritz Kohler Sponsor. Und dann ist es halt auch abends und dann ist so eine, Gott, jetzt guck mal wirklich in so einen Werbeteil, das ist jetzt gar nicht.
Ist nicht
aber
schlimm.
die haben einen ganz guten Koffeingehalt und sind halt für, wenn du da abends hockst und irgendwie wach bleiben musst, sind die halt ziemlich geil und schmeckt halt auch unheimlich gut.
Ich finde auch, die ist nicht so süß.
Nee.
Und das finde ich voll angenehm.
Ja. Das ist echt deswegen, gut. Wenn jemand von Fritz Kohler zuhört.
Was natürlich komplett wahrscheinlich ist bei unserem.
Wer weiß, wer weiß.
Können wir sie verlinken irgendwie?
Können die taggen.
Also es ist so ein kleiner, also es ist ein Ziel, was wir uns setzen können mit denen fürs Bel Air Festival.
Hat halt so ein schönes Retro-Logo auch. Ja, und genau. Wie lange hast du in Hamburg gewohnt, aus deinem persönlichen Interesse?
Insgesamt 2x3 Jahre ungefähr.
Ah, okay, im Alter von?
Also von 0 bis 3 und von 6 bis 9.
Ah, okay, ungefähr. Krass. Und also, dann nach Berlin, das ist ja schon hart.
Ja, so, das waren so familiäre, elterliche Beziehungsthematiken. Mhm. Und,
magst du Berlin?
Ich fand Berlin, als ich Kind war und als Jugendlicher, sehr, sehr geil. Dann kam 89. Das war ein Jahr lang, war es dann auch noch ziemlich cool. Und dann wollte ich eigentlich weg, weil die Stadt halt so auf einmal so riesengroß geworden ist und so voller Menschen und es keine Idee gab, wo die Stadt hin will. Mhm. Und es einfach nervig war.
Wiederholt sich das gerade so ein bisschen vielleicht mit der Stadt, in der du jetzt wohnst?
Ja, ich glaube schon. Also bei anderer Maßstab, aber ja, ich finde irgendwie, ich erlebe Rüsselsheim als eine Stadt, die im Moment nicht weiß, wo sie hin will. Also das ist für mich, ist das so ein Thema, wenn ich halt vom Bahnhof aus mal zum Marktplatz gehe, diese unbändige Menge an Optikern, an Dönerläden und
mit den Optikern verstehe ich auch ehrlich gesagt überhaupt nicht.
Nee, das ist krass, oder? Du hast eine Straße, in der ich glaube, ich habe mal gezählt, 8 oder 9 Optiker sind. Mhm. Auf, was wird es sein, 500 Metern oder sowas. Also das finde ich total krass. Und du hast halt unheimlich tolle Ideen, die man hat mit, was machen wir mit den Opel-Geländen, wo kann es lang gehen? Aber andererseits ist da so eine bleierne Zeit, es passiert irgendwie nichts. Also unheimlich viele Leute haben ganz tolle Ideen, aber es passiert nichts, dann wird halt mal irgendwo ein Zebrastreifen da gemacht, den ich für da, wo er steht, irgendwie da bei der Buchhandlung für völlig sinnentleert halte, weil der da völlig blödsinnig untergebracht ist, aber es passiert irgendwie nichts. Da ist ja schon fast ein Highlight, dass in der Bahnhofstraße dieser eine abgebrannte Imbiss dann jetzt tatsächlich mal demontiert wird. Irgendwie und man jetzt tatsächlich mal diese Kühltruhe, die da noch stand, jahrelang mal weggeräumt hat. Aber die Turnschuhe, diese Mädchenturnschuhe, die da noch lagen, die liegen da, glaube ich, immer noch. Es gibt ganz viele Ideen und ihr macht mit dem Festival, macht ihr aber auch wirklich richtig coole Sachen und es gibt halt auch das Rollwerk und sowas. Es gibt coole Sachen, aber so im Großen und Ganzen, wenn man sich die Stadt mal so anschaut, es passiert nichts. Das finde ich irgendwie bemerkenswert.
Als ich deinen Fragebogen gelesen habe und dann auf die Antwort gestoßen bin, ich habe vorm PC gesessen, habe gejubelt. weil es genau diese Stimmung oder das, was ich auch seit Jahren hier spüre oder was ich auch schon seit Jahren eigentlich erzähle. Ich habe für mich irgendwann mal den Entschluss oder gefasst, das ist dieses Bleierne, das ist diese Nostalgie, die in dieser Stadt vorherrscht. Mhm. Man hat halt irgendwie, dann wird immer rausgeholt, man war mit Opel irgendwie Europas größter Fahrradhersteller, man war Europas größter Automobil und hat überall mitgespielt und das ist natürlich irgendwann zu Bruch gegangen und das ist das, was wir heute spüren. Und was ich immer wieder festgestellt habe, dass das in den Köpfen von den Leuten so fest sich eingebohrt hat, dass man genau diese Zeit wieder haben möchte.
Ja.
Und dass die halt, wie es mit Nostalgie so an sich hat, dass es so dermaßen verklärt wird und sich teilweise so anhört, als wäre die Innenstadt irgendwie mit Gold gepflastert gewesen und du hast da alles gekriegt. Also die Idiotenbahn, Idiotenrunden oder wie es dann auch individuell immer genannt worden ist, du bist einmal in die Stadt und hast alles gekriegt. Und ich habe das immer so aus dieser Historiker-Blickwinkel dann auch irgendwie beobachtet, weil ich dann eben in der Arbeit fürs Museum dann auch Stadtführungen gemacht habe und dann halt immer, wenn Rüsselsheimer Gruppen da waren, wusste ich schon, was passieren wird. Ich krieg dann erzählt, was da in einem Geschäft drin war und da in dem Haus und was hier und wie toll das so alles war. Und weiß aber genau im Hintergrund, okay, in den 60er Jahren, betriebsfähig, da war die Stadt auch tot, da sah es genauso aus wie heute. Und diese Nostalgie, die hat sich so festgebissen, wurde halt auch über Jahre lang immer wieder mitgezerrt und immer wieder hervorgekramt. Und das hat dann auch Niedergeschlagenheit hervorgebracht. Und jetzt passiert tatsächlich einiges. Und das merkt man deutlich, auch bei den Leuten, die entweder was machen oder sich von mitreißen lassen. Aber dieses Bleierne, dieses Nostalgische, was in dieser Stadt immer noch vorherrscht, das ist wirklich was soll passieren? Also
man merkt das auch unheimlich gut an dieser, es gibt da so eine Facebook-Gruppe, Rüsselsheim gestern, heute Morgen, ich wäre immer noch dafür, dass man sie Rüsselsheim gestern irgendwie einfach umbenennt. Weil,
gestern und vorgestern.
Genau, gestern und vorgestern, weil irgendwie da sind jetzt im Moment die Highlights, dass irgendwelche Menschen Fotos von ihrer Oma in den 60ern auf dem Bahnhofsvorplatz irgendwie posten. Und dann gibt es halt irgendwie zwei, drei Leute, die halt irgendwie mal tatsächlich auch mal was Stellantis jetzt so macht, irgendwie mal berichten oder sowas. Aber im Grunde ist es halt wirklich, das ist so ein Nostalgie-Ding. Mhm.
Ja. Ich habe mit dieser Gruppe ein ganz besonderes Verhältnis.
Ja, ich glaube, man muss auch dazu sagen, ja, Facebook ist halt wirklich speziell und auch ein Auslass für Menschen, die anderswo vielleicht keinen Auslass haben. Und manchmal finde ich schon, dass man interessante Dinge darüber erfährt. Gerade so als Journalistin habe ich immer sehr viel daraus gezogen. Mhm. Weil natürlich die Leute auch an Stellen frustriert sind. Und auf der anderen Seite ist es ja auch nicht verkehrt, irgendwie nochmal Bilder zu zeigen von früher und so weiter, aber sie einzuordnen und irgendwie auch nochmal zu sagen, krass, hier sah es so aus, cool, moving on.
Mhm. So, ja, genau.
Interessant, aber gut. Was bringt es, nach hinten zu gucken? Also das kommt nicht zurück. Man kommt nicht zurück. Das ist also diese Realisierung, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Und also uns interessiert natürlich immer, wie Leute, die nicht ursprünglich von hier sind, eben auf diese Stadt gucken. Hast du eine Idee, wie das gelöst werden kann? Also
nicht so wirklich. Also ich denke, es muss geschaut werden, dass man für die Innenstadt tatsächlich sich ein sinnvolles Konzept überlegt, wie man halt mit den Flächen umgehen möchte, weil ich glaube, daran hängt irgendwo alles von dem, was so passiert. Also ich meine, ich wohne in der Besiedlung und ich weiß, da muss man sich, glaube ich, nicht großartig ein Konzept überlegen. Die ist halt so, wie sie ist und da wird man nicht viel Energie reinstecken wollen, irgendwie Veränderungen zu erzeugen. Aber dieses Innenstadtthema, ich meine, es ist halt wirklich, wenn man mit der S-Bahn nach Rüsselsheim reinkommt, und das tun ja schon viele Leute, das ist schon krass, muss ich sagen. Also ich erinnere mich, ich bin in den Ende der 90er, Anfang der 2000er, bin ich viel in Rüsselsheim gewesen zum Football und bin halt dann immer mit der S-Bahn irgendwie nach Rüsselsheim gefahren. Und da war halt dann diese eine Wandbemalung von diesem DVD-Laden, den es da ja mal irgendwie gegeben hat. Diese Bemalung ist halt immer noch da. Aber das Geschäft ist halt nicht mehr da.
An der Schauburg.
Genau, an der Schauburg, ja. Na, oder halt dieser Dieser eine Schriftzug von diesem einen Fotografen.
Ja.
Der halt da ist, aber dieser Fotograf ist halt auch nicht mehr da. Und das symbolisiert für mich eigentlich ganz gut Rüsselsheim. So, es gibt diese Dinge, die sind aber nicht mehr da. Aber sie werden beworben, sie sind optisch für die Leute greifbar. Und man muss meines Erachtens wirklich gucken, wie man es schafft, dass Menschen, die in Rüsselsheim aus der S-Bahn aussteigen, vielleicht denken, ach Mensch, das ist ja eigentlich ganz interessant hier, ich gucke mir das mal an. Und halt nicht, wenn sie halt an den Main wollen zum Leinreiter, die dann halt eben nicht an 8 oder 9 Optikerläden vorbeigehen, sondern die halt sagen, ach guck mal hier, das ist ja interessant. Also, ne, und ob man jetzt sagt, man bespielt das Ganze mit Kunst, mit dem Freiraum, was auch immer, aber dass man halt einfach den Leuten irgendwas bietet, was sie dazu bringt, wenn sie da lang gehen, auch mal nach links und rechts zu gucken.
Ich möchte es nochmal, also deine Antwort nochmal vorlesen, weil das. Wenn mich jemand fragt, wie Rüsselsheim ist, nur hat das geschrieben: Eine Stadt, die ihre Potenziale mal sowas von überhaupt nicht hebt. Möchte gern Motor City, die nicht weiß, ob sie die Detroit der 2010er Jahre werden will oder nicht lieber mit Natur, Kultur und Vielfalt punkten will. Und wie gesagt, ich habe vom PC gesessen und ich habe gejubelt, weil es eigentlich da genau das zusammenfasst, was hier passieren sollte. Und man kann zwar sagen, wir arbeiten dran, aber man muss natürlich die Leute mitziehen. Und solange das so, dieses alte, angeblich so goldene Rüsselsheim noch in so vielen Köpfen rumschwirrt, wird das halt eine schwierige Aufgabe. Und deswegen ist, glaube ich, auch dieser Podcast entstanden, um genau dann zu zeigen, was tut sich überhaupt, weil das auch gerne irgendwie ein bisschen in Vergessenheit gerät. Aber wir sind auf einem guten Weg oder...
Voll, und ich bin sicher, dass hier Leute dabei sind, die das jetzt hören und sich denken, what the fuck ist das Solawi? Habe ich noch nie gehört, wusste ich nicht, dass es das hier gibt. So. Ja.
Aber ich würde einen Übergang machen, weil auf eine Frage, auch aus dem Fragebogen, hattest du auch eine ganz spannende Antwort gegeben und das betrifft dieses Knöpfchen hier. Dein Lieblingsort?
In Rüsselsheim. Ich habe jetzt gerade überlegt, okay, wo kommt jetzt der Elefant irgendwie? Das ist jetzt der Elefant, der hier im Raum ist, irgendwie bildlich gesprochen.
Elefant war lange Zeit in der Nähe von deinem Lieblingsort.
Okay.
Aber stimmt. Erzähl mal.
Ja, ich habe mal ein paar Jahre lang Inline-Hockey gespielt und habe das, also das war so Schnapsidee irgendwie von Leuten, die ich vom Eishockey mal gekannt habe in Frankfurt, von den Löwen Frankfurt, und man hat mal mit denen geschwätzt und die haben halt gesagt, ach, wir spielen im Sommer irgendwie immer Inline-Hockey in Langen, dann bin ich da mal hin und habe halt mal gesagt, ach Mensch, das kann ich ja auch nochmal probieren, trotz meines hohen Alters, und habe dann halt einfach nochmal ein bisschen Inline-Hockey gespielt. Und dann mit dem Umzug nach Nauheim habe ich gedacht, okay, Langen ist ein bisschen blöd von der Fahrerei, und habe dann gesehen, ach Mensch, in Rüsselsheim gibt es ja die Royals. Und bin dann halt da mal hin. Und da war dann so mein erster Gedanke so, Mensch, das, irgendwie kommt mir das bekannt vor von den Zeiten, wo ich Football geguckt habe. Da ist man ja im Stadion am Sommerdamm und da ist ja der Platz direkt daneben. Mhm. Und da war halt auch irgendwie schon immer was los und so, und das fand ich ganz witzig. Ja, und dann bin ich halt zu den Royals hingegangen und habe dann da halt mal mittrainiert und fand das irgendwie so, das ist so ein fast surrealer Ort irgendwo. Man ist so direkt am Main, man hat die Mainwiesen, dann hast du da das Footballstadion und hast auf der anderen Seite, habe ich mich dann noch dran erinnert, irgendwie, wo da neben dem Inline-Hockey-Platz halt noch irgendwelche Gebäude vom SC Opel waren, und das ist ja jetzt mittlerweile auch nur ein weiterer Kunstrasenplatz, den man da sieht. Aber das ist so, man ist so mitten in der Stadt und hat halt daneben dran noch diese Siedlung von den Leuten, die anders sein wollen, da mit diesen rostigen Autos und sowas. Also das ist so, so ein ganz surreales Setting, dieser Platz. Und das hat mir irgendwie unheimlich gut gefallen, und das ist halt auch irgendwo witzig immer da, wenn dann trainiert wird, dann sind immer noch ein paar andere Leute dabei und man trinkt Bier und unterhält sich und sowas. Also ich finde den Platz, ja, so ein kleines... Kleinod ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist irgendwie so eine Blase in der Stadt, die irgendwie ganz anders ist.
Es passt irgendwie nicht rein, das hatte ich mir auch gedacht. Also generell so diese ganze Ecke mit Stadion, du kommst durch dieses Tor und du hast dann diesen Vorplatz mit den Fahrradständern, du hast dann den Weg zum Stadion, dann zwischenzeitlich dann den Weg zu dem Inline-Field. Und ich habe die ganze Zeit auch versucht, irgendwie für mich festzumachen, was macht das denn so anders, diesen Ort? Und ich meine, es sind diese Platanen, die da überall stehen. Mhm. Weil das so riesige Bäume, und die waren schon immer riesig. Und wo hat man in der Stadt so eine Dichte an Platanen? Und überall fliegt diese Rindenstückchen rum und das Stückchen. Diese Rindenstückchen. Und das war früher, ich habe immer bei der TG Leichtathletik gemacht als Kind. Bis ich dann irgendwann in der Jugend aufgestuft worden bin, hat es keinen Spaß mehr gemacht. Und das hat dann im Sommer wirklich immer im Stadion stattgefunden. Das war dann immer, es war so ein bisschen was wie Weltreise. Mhm. Man wusste zwar, man ist noch in Rüsselsheim, man wusste, man ist eigentlich in kürzester Zeit auch wieder daheim, aber es hatte doch irgendwie so einen ganz anderen Charakter. Und das ist deswegen auch eine Frage, wo ich bisschen jubeln musste.
Für mich ist das ganz toll, weil erstmal hatten wir das noch nicht als Ort.
Ja.
Und dann weiß ich überhaupt nicht, wo das ist. Ich war da noch nie. Ich weiß, wo das Stadion ist. Alles, was du gerade beschrieben hast, die Fahrradständer, das ist das, wo man beim...
Bei den Fahrradständern ist ein flaches, weißes Gebäude.
Ja.
Und das ist das, die Umkleide sozusagen vom Inline-Hockeyplatz.
Aber wo ist dieser Platz?
Der ist direkt dahinter.
Direkt dahinter. Du hast, wenn du läufst quasi auf die Kassenhäuschen vom Stadion zu.
Ja.
Und dann guckst hast du rechts. Rechter Hand hast du die Fahrradständer und da
hinten
dran.
Ich dachte einfach, es wäre so Verwaltungsgedöns da. Nein. Aber wie gesagt, also ich bin da auch nur zum Opel-Firmenlauf jedes Jahr, dann stelle ich mein Fahrrad da und dann gehe ich dann da rüber. Aber das ist ja spannend. Ich wusste nicht, dass es existiert bisher.
Du kannst das auch als Eisbahn nutzen oder irgendwie, also weil viele Leute mir das immer nur als die Eisbahn am Stadion.
Ja, das ist ja auch der Roll- und Schlittschuhclub,
genau.
Der RSSC oder RRSC. Die haben ja eine ganz große Tradition. Also es gibt ja da einen Mitglied, den Stefan Svoboda, der auch immer wieder mal Artikel schreibt und auch ein Buch schon mal gemacht hat über die Historie von diesem Verein, den es halt tatsächlich schon sehr, sehr lange gibt. Und ich glaube, da haben auch mal Marika Kilius hat da auch irgendwie mal Dinge gemacht. Also das ist tatsächlich ein Traditionsverein in Rüsselsheim.
Voll interessant.
Und die halt eben
komplett neu.
Sich, die hatten in den 90ern, hatten die schon mal so ein bisschen eine hohe Phase. Da waren die sogar auch mal deutscher Meister im Inline-Hockey. Und das ist dann halt auch wie vieles so ein bisschen hinten runtergefallen irgendwann. Und die haben sich halt dann so Ende der 2010er, so ab 2015, haben die sich halt wieder neu aufgerappelt und da halt eben, haben mittlerweile auch tatsächlich eine Nachwuchsabteilung. Da sind jetzt sogar, habe ich gerade gestern auf Facebook gesehen, 4 von den Spielern spielen in U-Nationalmannschaften in Deutschland. Inline-Hockey ist jetzt nicht die Weltsportart, aber also da wird tatsächlich auch eine gute Jugendarbeit mittlerweile betrieben. Und die sind da sehr, sehr engagiert, haben auch vor 2 Jahren mal das Vereinsgebäude, also dieses weiße Häuschen, mal komplett kernsaniert, weil das war furchtbar, da wollte man nicht sein und sich umziehen. Bei schönem Wetter hat man sich dann eher draußen umgezogen, weil dieses Gebäude halt wirklich, sorry Stefan, wenn ich das so sage, es war halt wirklich nicht schön. Nein, aber die sind unheimlich engagiert, mit viel Herzblut dabei.
Krass, ja. Das ist also nächster Firmenlauf oder vielleicht auch schon früher, schaue ich da mal vorbei und genauer hin.
Wir planen ja, kommt ein bisschen wieder der Werbeblock. Ich habe eben nochmal geschaut, wann diese Folge kommt. Also es ist 10. Mai müsste es sein. Das heißt,
wir sind mitten im Festival.
Genau, Bergfest haben wir dann gerade. Also Es ist Hörti und dann kommt zum Festival vorbei. Wir machen ja im Sommer unsere Wendemaler-Fahrradtour. Also wenn das super funktioniert, dann können wir auch mal so eine
Fahrradtour. Abstecher.
Einen kleinen Abstecher am Stadion vorbei. Am Ende hat Uwe da auch noch irgendwas gemacht. Also genau. Wir entdecken Rüsselsheim, wir arbeiten dran. Aber,
ich habe gerade festgestellt, dass ich das, was ich ganz zu Anfang machen wollte, vergessen habe, obwohl es direkt vor mir steht.
Weil wir es bei der Musik so organisch
waren. Wir sind einfach, ja. Du hast was Hässliches mitgebracht, aber was Sinnvolles, finde ich. Sag mal, was ist das? Mir kommt das super bekannt vor. Ich glaube, das gab es in unserem Haushalt auch.
Also das ist ein Powerball und das ist soll dazu dienen, dass man die Handmuskulatur irgendwie stärken kann und auch so die Unterarmmuskulatur.
Das ist gut.
Und da ist also irgendwie sowas, so ein bisschen so gyroskopisch muss das also irgendwie über die Rotation einer Kugel im Inneren, das ist jetzt schwierig, das zu beschreiben hier so, das soll also irgendwie ganz furchtbar toll sein. Das habe ich mir damals zu den Inline-Hockey-Zeiten, habe ich mir das mal gekauft, weil ich gedacht habe, oh ja, das ist gut, halt Kraft in Hand und Unterarm und sowas ist super. Da ist halt diese kleine Kugel drin, die gyroskopisch halt irgendwelche Dinge tun soll und die soll man also entweder durch eigene Bewegung aus dem Handgelenk oder mit Hilfe eines kleinen Fadens, den man da so ziehen kann, soll man das Ding in Bewegung setzen können. Und es ist mir einfach nicht gelungen. Das ist so toll, dass es nicht funktioniert. Und es lag jetzt halt irgendwie in meinem Nachttischchen, weil ich mir immer wieder gesagt habe, ach komm, vielleicht probierst du es doch nochmal.
Ich mach's mal auf. Es interessiert mich sehr, weil ich als Boulder Girl ja voll interessiert bin an... Der Faden ist einzeln, soll das so?
Ja, das soll so. Da ist ja jetzt diese tennisballfarbige Kugel irgendwie drin und da ist so ein Loch, in das man diesen Faden irgendwie reinstecken kann. Dann wickelt man das um diese Kugel rum. Ja, und das ist deutsch gebrandet irgendwie. Und dann kann man also diese Kugel im Inneren in Bewegung setzen und die erzeugt dann durch Fliehkraft irgendwelche Kräfte, mit denen man dann, gegen die man arbeitet mit der Hand. Und dadurch wachsen dann die Muskeln, die bekloppt. Man muss halt bloß eben, in der gelben Kugel ist auch irgendwo ein Loch in dieser Rille.
Okay.
Genau. Da soll man das reinstecken und dann drumrum wickeln und dann einmal kräftig ziehen und dann macht das ganz tolle Sachen.
Ich hab's
kaputt, in der Theorie.
Kaputt gemacht. Ich krieg's nicht mehr raus. Ah doch, okay. Ja gut, okay. Werde ich das hier ausprobieren. Vielen Dank erstmal. Wenn ich das hier ausprobiere. Christian, du musst weitermachen. Ich bin jetzt hier
konzentriert. Ich hab gedacht, wenn man vielleicht auch irgendwie mal so auf ein Cello greift oder sowas, ist das vielleicht auch ganz gut, wenn man die Muskulatur in den Fingern, also ich spiele ja, versuche ja jetzt auch schon Corona-bedingt irgendwie Bass zu spielen. Und da ist natürlich so das Greifen, ne, ist ja wichtig, wissen wir ja.
Christian, du musst jetzt übernehmen. Das war
gerade eine super Situation, weil es wird dir immer schmackhafter gemacht und du kannst es fürs Bouldern, fürs Cello.
Du darfst nicht damit machen.
Was andere, nee,
du kannst die Verpackung haben.
Das ist nämlich dann das Gute und dann nimmst du es nämlich mit zu dir und dann steht es nicht bei mir rum.
Mit einem Ruck
heraus. Und es steht nicht bei mir rum. Also das war ja Sinn und
Zweck. Wir profitieren alle davon. In dieser Staffel wird
diese Beschreibung, sobald sie den Ball gestartet haben, beginnen sie sofort, Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer zu, durch eine kreisende Bewegung des Handgelenkes, die Umdrehungsgeschwindigkeit des Rotors zu erhöhen.
Sehr gut.
Krass, oder?
Wir laden uns, also diese Staffel auf jeden Fall werden wir uns Dennis, mein Trainer, mit einladen, der kann uns vielleicht dazu auch was erzählen. Und jetzt sofort.
Was muss ich machen?
Du hast nicht sofort gemacht.
Nein, aber so grundsätzlich, das Blöde ist halt, dass dieser Faden halt überhaupt nicht genügend kinetische Energie aufbaut, dass da halt wirklich was passiert. Und deshalb habe ich gedacht, okay, das kann die
also
Idee
verstehen.
Also es dreht
sich schon, aber...
ich bin der Meinung, dieses Produkt hat die Marktreife nie wirklich erreicht.
Aber es wurde, glaube ich, sehr häufig verkauft. Ja. Es sieht aus wie so ein Ding, was wirklich überall steht. Mhm. Weil die Packung ist auch schon so...
Ja, aber es steht auch so was Witziges drauf. Computerberechnet und elektronisch ausgewuchtet für absolut präzise Rotation.
Da ist viel Geld einfach ins Marketing gelaufen, um diesen Karton so nichtssagend vielsagend zu machen.
Ja, es hat so QVC-Vibes.
Genau,
so
ja.
Okay. Ja, super. Vielen Dank. Vielen Dank dafür. Sehr schön. Oh mein Gott. Wir kommen langsam schon zum Ende. Was heißt schon? Wir kommen langsam zum Ende. Es war sehr, sehr kurzweilig bisher.
Ja.
Es fehlt uns noch dein Gastkommentar, obwohl eigentlich, glaube ich, fast alles, was du heute gesagt hast, irgendwo Gastkommentar sein könnte.
Vielleicht fällt dir ja noch was ein.
Bin auf dem Fragebogen tatsächlich auch über das Thema so ein bisschen gestolpert, weil ihr schreibt ja, das soll absolut nichts mit der Hauptbeschäftigung zu tun haben.
Dabei ist ja alles, worüber wir heute geredet haben, nichts.
Nee. Genau. Ja, also das ist halt tatsächlich, auf welche Hauptbeschäftigung zielt das jetzt ab? Ne? Also mein Gastkommentar zu einem, also ich könnte jetzt halt tatsächlich noch.
Kannst du deine Stunde? Hauptbeschäftigung was sagen?
Ja, da könnte ich natürlich was zu sagen, aber ich glaube, das ist jetzt tatsächlich irgendwie wahnsinnig unspannend. Also weil mein Jobtitel lautet Spezialist IT-Einkauf, Dienstleister, Steuerung, Lizenzmanagement und Vertragsmanagement. Gern. Also
ich habe vorhin nochmal auf LinkedIn geguckt.
Ja, ich habe das gesehen, genau. Ja, also von daher möchte ich da jetzt gar nicht so wahnsinnig viel drüber sagen. Also jetzt man muss jetzt natürlich sagen, es ist spannender, als es klingt. Also das auf jeden Fall, ne, nur mal schon so als Hinweis. Ich könnte natürlich noch mal so ein bisschen über Radio Rüsselsheim reden.
Ja. Voll gerne.
Also weil ich finde das tatsächlich, ich habe das, also das ist ja auch wieder so ein Ding irgendwie so, ne, mit Rüsselsheim, was man so von außen, wenn man dann halt so sieht, so diese Schilder, die ja so an manchen Straßen hängen, wie Radio Rüsselsheim 90,9, dass man so denkt, oh Gott, Radio Rüsselsheim ist, wie viele Einwohner hat Rüsselsheim? Und dann haben die einen eigenen Radiosender. Und ich muss auch gestehen, ich habe den tatsächlich auch bis dahin noch nie gehört, weil es halt irgendwie, ja, also man hat halt so seine Radiosender, die man hört und denkt sich dann so, okay, da sitzen halt irgendwelche Leute, die hobbymäßig Radio machen und halt irgendwas erzählen. Gut, Spoiler, da sitzen Leute, die hobbymäßig Radio machen und irgendwas erzählen. Aber das tatsächlich mit unheimlich viel Herzblut tun und halt tatsächlich auch ein schon ganz cooles Radiostudio haben mit zwei Studios sogar drin. Und ich fand halt dieses Plattenspielerthema so wirklich interessant, dass halt die Leute, die der Hartmut Krause und der Florian Heinrich, die mich dann halt so leicht überredet haben, halt dann eben auch Radio zu machen, dann halt so gesagt haben, boah, also ich weiß gar nicht, ob irgendjemand diese Schallplattenspieler in den letzten Jahren mal benutzt hat. Guck halt einfach mal, ob sie funktionieren und dann mach halt mal was draus. Und ja, dass dann halt dadurch jetzt halt eine wirklich witzige Geschichte mit dieser monatlichen Sendung draus geworden ist, die ich weiß nicht, keine Ahnung, wie viele Menschen da tatsächlich zuhören. Irgendwie. Und wenn es halt ansonsten nur Friends and Family ist, ist das, glaube ich, auch in Ordnung. Man macht es dann halt auch so ein bisschen für sich selbst. Aber dass halt tatsächlich da wirklich auch eine unheimliche Vielfalt an Themen abgedeckt wird, über die da berichtet wird. Immer nach dem Radiogemüse ist immer der Hartmut mit seinem Dialog mit dem Islam. Was ich tatsächlich sehr, sehr spannend finde, da hat er halt einen Imam und eine junge Dame, die ich vom Zahnarzt in Nauheim kenne, was dann irgendwie auch ganz witzig ist, die da halt erzählen jetzt gerade über den Ramadan, dass das war halt jetzt so ein Thema natürlich im April, März und April. Also man kann da unheimlich viel interessante Sachen tatsächlich mitnehmen. Und vielleicht so als Anekdote, wir hatten am 1. April, Ostermontag, hatten wir eine Frühsendung, der Florian und ich, der Schlagerflo, wo es halt vom Hartmut hieß, ja, also 100 Jahre Radio in Hessen und lasst euch mal was einfallen und macht halt einfach irgendwie eine Sendung. Und da hatte ich dann so überlegt, okay, warte mal, 1. April. Wir müssten eigentlich einen April-Scherz machen. Und habe dann so zum Flo gesagt, ja, komm, wollen wir nicht irgendwie irgendwas machen? Er hat gesagt, ja, klar, aber was? Da habe ich halt so überlegt und gesagt, okay, komm, wir machen jetzt das Ding, dass der Oberbürgermeister, der neu gewählte, entschieden hat, dass Radio Rüsselsheim ab jetzt aus dem Rathaus auf seinem Büro sendet, weil das dann halt einfach, da hat er einen viel besseren Zugang zu und kann halt auch quasi Verlautbarungen der Gemeinde irgendwie dann bringen.
Hart.
So, da hat der Flo dann gesagt, boah, geile Idee. Und übrigens, ich bin am Ostersamstag, bin ich auf dem Markt und da ist dann auch der Patrick Burkhardt und ich sage ihm, er soll einfach mal irgendwie noch was einsprechen dafür. So, dann hat dann also der OB was eingesprochen noch, wo er diese Entscheidung halt auch erklärt hat und so und warum das gut ist. Und dann hat er gesagt, achso, und am Sonntag übrigens treffe ich noch den Jens Grode, der ist ja sowieso Vorstandsvorsitzender von Radio Rüsselsheim, der sagt dann auch noch was dazu als Stadtverordnetenvorsteher. So, dann haben wir also diese zwei O-Töne gehabt. Und haben halt dann in der Sendung erzählt und ja, und Mensch, wir wissen auch noch gar nicht, wie das dann wird. Und wenn wir dann im Büro vom Oberbürgermeister sind, ob wir dann halt auch mal leise sein müssen, wenn er halt dann irgendwie wichtige Gespräche führt, was auch immer. Also ich weiß halt leider wirklich nicht, ob irgendjemand zugehört hat, aber so allein das zu machen, war halt einfach total cool. Und das finde ich halt an der Geschichte auch so geil, dass du halt einfach mit irgendwelchen völlig bekloppten Sachen um die Ecke kommen kannst und halt einfach mal machen kannst. Und das geht halt natürlich in so einem Ding wie Radio Rüsselsheim, geht sowas halt einfach. Ja, das kommt dann irgendwie, wenn es der HR macht, dann kommt dann irgendwie, ja, Offenbach ist jetzt Bad Offenbach und haha, alles lustig. Aber man kann halt wirklich tatsächlich kreativ sich einfach mal irgendwas einfallen lassen. Und das gefällt mir an der Stelle unheimlich gut. Und das, finde ich, ist was auch die Leute in Rüsselsheim, denke ich mal, auch berücksichtigen sollten und schätzen sollten, dass sie halt sowas haben. Und vielleicht hört ja dann der eine oder andere jetzt doch ab und zu auch mal Radio Rüsselsheim.
Zum Top-Kommentar.
Ja.
Auf jeden Fall. Sag noch mal kurz, bevor wir hier Schluss machen für heute. Wann kann man dich hören?
Die Sendung Radiogemüse ist immer am ersten Sonntag im Monat um 14 Uhr und am zweiten Sonntag im Monat wird sie um 14 Uhr nochmal wiederholt. Also die wird aufgezeichnet und kommt dann halt aus der Konserve sozusagen nochmal.
Das ist gut zu wissen. Ich wollte mich eigentlich sehr gut vorbereiten und nochmal nachhören, aber das geht noch nicht. Mediathek seid ihr noch nicht vertreten, ne?
Nee, also das ist auch tatsächlich ein Kapazitätsthema. Also klar. Diese Sendungen, die halt aus der Stadtverordnetenversammlung kommen, die werden aufgezeichnet wird alles tatsächlich. Aber als Mediathekbeitrag aufbereitet wird das nicht.
Dann muss man wohl einsteigen.
Genau, dann muss man einsteigen. Ihr habt die Zeiten gehört. Ich drücke schon mal auf unser Outro. Wir können noch ein bisschen
ich bin voll froh, dass mal jemand eine Lanze gebrochen hat für Radio Rüsselsheim. Der Flo, der steht tatsächlich noch auf meiner persönlichen Liste. Flo hatte mich auch schon mal gefragt, ob ich in die Sendung kommen möchte. Ich so, Schlager ist nicht so meins. So, macht nichts, wir können ganz andere Sachen auch noch machen und so. Und ich bin ein bisschen angefixt.
Er ist da auch sehr offen. Also ich habe auch tatsächlich mit ihm schon mal gesagt, ich komme auf jeden Fall auch mal in die Sendung, in die Schlagersendung, um die Geschichten zu erzählen, halt mit Berlin und Gunter Gabriel und so. Und was ich jetzt auch noch nicht gesagt habe, das Outro läuft hoffentlich noch einen kleinen Moment. Mein Vater hat in Hamburg im Rondel mal gewohnt, wo auch Otto und Udo Lindenberg und Lonzo und Peter Petrell alle gewohnt haben. Also ich bin quasi mit diesen Leuten auch so ein bisschen aufgewachsen. Da wollen wir halt mal so eine Sendung mit der Musik irgendwie auch mal machen.
Cool.
Also von daher, das wird auch sehr interessant vom Erzählen her, denke ich.
Wir müssen dieses Outro verlängern.
Wir müssen einfach alles noch irgendwie besprechen. Aber Einladung an alle, die hier bei uns zuhören, einfach mal ins Programm bei Radio Rüsselsheim schauen. Ihr teasert das ja auch an, wenn du dann irgendwann mal bei Flo in der Sendung sitzt. Dann
auf jeden Fall,
könnt ihr genau das jetzt hören, weil in dem Podcast passt es jetzt leider nicht. Intro war jetzt schon.
Outro.
Ja, dann bleibt mir jetzt noch, ohne Musik zu sagen, Steilzeit, Rüsselsheimer Podcast ist eine Produktion von Sturmfrei e.V. und wird ermöglicht durch die freundliche Unterstützung der Sparkassenstiftung Groß-Gerau, die Förderreihe Kulturmut und der Stadt Rüsselsheim am Main. Wir hören uns in 2 Wochen.
Tschüss.
Ciao.